total random. Ich habe irgendwie schon so 3 erste Dates irgendwie im Comedy Club gehabt. So, weil ich, also ich bin aber auch so eine Person, ich lache erstens über jeden Scheiß und ich habe da einfach so, ich bin auch dann total laut und ich schreie dann auch so richtig rum, wo dann auch so wirklich so, also für sie ist es dann total unangenehm, weil das ist ja so ein bisschen so die Eyes on you so mäßig. Aber ich hatte ehrlicherweise echt immer gute Dates so bei so einer Stand-Up-Comedy-Show.
Ich hab das Gefühl, da kann halt wenig schief gehen. Gerade bei ersten Dates oder so Online-Dates. Du gehst hin, ne? In der Regel vielleicht geht man vorher kurz noch was essen oder sowas. Aber man kommt an, egal ob die Person jetzt trinkt oder nicht, aber man kommt hin.
Ja, so ein Bierchen oder ein Cocktail noch dabei trinken.
Oder ein Glas Wein. Ja. Man setzt sich hin, man checkt den Humor von der anderen Person direkt, ne? Und dann sitzt man da eine Stunde und man hat vor allem, danach kommt man raus und man hat direkt Themen, über die man reden kann.
Ja,
ne?
Also
egal, ob die Comedians jetzt super lustig waren oder super
total
weird.
Beschissen.
Du kannst, ne, man hat so eine Gemeinsamkeit, man hat sich das gerade zusammengegeben, egal ob super lustig war oder super weird. Und gleichzeitig machen die Comedians ja meistens allgemeine Themen auf.
Ja.
Ne? Also wenn man nicht gerade über die Comedians, dann hat der eine über das Dating geredet, der andere über Familie.
Ja.
So. Und man hat direkt Sachen. Also
woran man anknüpfen
schon,
kann einfach. Und vor allem ist es ja auch eigentlich schon, so man kann ja schon sagen, dass es auch relativ günstig eigentlich ist. So, ne? Also was zahlt man für so ein Ticket? So ein 10er oder so? Wenn es hochkommt, vielleicht so 15. Was ich immer gesehen habe, war immer so, man kann so einen günstigeren Preis nehmen oder man nimmt so einen höheren Preis, um den Laden so zu unterstützen oder sowas. Das ist so eine Option mäßig. So,
genau.
Ja.
Das gibt's oft, gerade bei so Solos gibt es dann irgendwie so Solidaritätstickets oder so Studententickets, die kosten dann irgendwie nochmal weniger. Aber es kommt halt auch drauf an, also gerade bei Comedy, es gibt ja, also erstens gibt es halt, es gibt 2 Dinger, ne, die so üblich sind. Das eine sind Mixed Shows, das andere sind Open Mics.
Ja.
Und das so, da wird ganz klar unterschieden. Und bei einer Mixed Show kann es schon mal ein bisschen teurer werden. Kostet
weil
dann
auch schon
so,
Leute sind, die da drin.
Genau, kostet dann so zwischen 17 und 25 Euro, würde ich sagen. Und da ist aber dann halt klar, okay, die Comedians, die da kommen, sind meistens dann auch nicht mehr als 4, 5. Die spielen alle getestete Sachen.
Mhm.
Also, ne, es kann immer noch unterschiedlicher Humor sein, aber die spielen auf jeden Fall Sachen, wo sie schon mal das erzählt haben und wissen oder ihrer Meinung nach sicher sind, dass es lustig ist. Das heißt, man hat ein viel höheres Niveau. Die Comedians werden eben halt auch bezahlt, deswegen probieren die dann da auch nicht so viel aus. Und das ist cool, das kann immer lustig sein, das ist dann meistens auch wert, aber gleichzeitig gibt es halt dann auch diese Open Mics und
find
das ist gerade in Berlin, kann das viel lustiger sein.
Ja,
die Fallhöhe ist halt viel höher, ne?
Ja,
weil du hast dann halt Newcomer, die da noch nie drin sind. Berlin ist halt crazy auch, was Open Mics angeht.
Ja.
Es gibt keine Stadt, die so einen unterschiedlichen Maßstab an Open Mics hat. Also es gibt halt Sachen, du musst dich da nicht eintragen, du gehst hin, einfach so, da geht dann am Ende jemand mit dem Hut rum, dann ist der Laden mal voll und mal sitzen da nur 4 Personen. So 2 Dates, ne, sitzen dann da und fertig. Aber es ist halt immer lustig, weil du als Comedian hingehst und weißt, okay, ich krieg kein Geld, es wird im Zweifel vielleicht so eine richtige Kackshow, aber ich kann da hingehen und ganz frei einfach irgendwas Neues erzählen und irgendwas, was ich gerade ausprobieren wollte, ausprobieren. Und da kann halt so eine geile Dynamik auch entstehen, ne? Weil manchmal ist der Bums dann voll. So, und irgendwie oft in Berlin ist es so, es ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber in Berlin ist es so, dass man sich halt oft nur eintragen muss. Also andere Städte, München oder Hamburg zum Beispiel, die nehmen auch bei einem Open Mic standardmäßig so 4, 5 Euro.
Mhm.
Einfach weil sie sagen, wenn jemand da hinkommen will, dann soll der auch kommen.
Ja,
und
ja.
In Berlin trägst du dich halt einfach ein, irgendwie mit deiner E-Mail, und die Hälfte kommt dann halt nicht, weil dann doch gutes Wetter ist und die andere Hälfte kommt dann nicht, weil du dich nicht mehr eintragen konntest, weil es offiziell voll ist, und dann sitzt du da wieder mit so einem Ding, wo 10 Leute drin sind, wo irgendwie 50 reingepasst hätten. Und bei einem 5er kommen die Leute eher. Sie sind noch so ein kleines bisschen animierter, dann da zu sein. Aber es ist egal, ne? Auch in Berlin kannst du bei einem Open Mic einfach so ein Full House haben. Alle haben richtig gute Laune, ne? Und dann brennt die Hütte. Also es ist schon.
Ich finde die Dynamik bei so einem Open Mic auch irgendwie geil, weil du so, also wenn du so ein Auge dafür hast oder dass du auch so greifen kannst, dass so Menschen da sind, die wirklich so Sachen austesten und nicht wissen so mäßig.
Selber nicht wissen, wie es laufen wird.
Überhaupt nicht. Und du spürst so diese Anspannung von denen.
Ja, auch.
Und die werden so
Release.
Rot und die wissen dann so. Und wenn dann so der erste Lacher kommt oder so, dann.
entspannt sich
dann
alles.
Entspannt sich das
oder
alles.
Oder es ist halt dieses, huh. Es gibt so, also ne, gerade bei einem Open Mic ist so eine Faustregel, du hast so mindestens 3 Mal frei, die du verkacken kannst, ne? Also du kannst immer so, ne, du gehst rein, es gibt sowas wie so Shit-Sandwich, nennt sich das in der Comedy. Okay. Das heißt, du gehst rein, du hast erstmal einen sicheren Joke, den machst du, um dem Publikum einmal zu zeigen, hey, ich kann das irgendwie. Ja. Und dann fängst du an, einfach deinen Scheiß zu testen und am Ende gehst du halt irgendwie nochmal mit einem sicheren Joke raus, sodass die Leute nicht denken, du bist eine absolute Niete. Ja. So. Und dazwischen testest du halt und dann hast du halt mindestens einmal, wo du sagen kannst, okay, der war's nicht.
Ja, ja.
So, wo dann das
kannst du aber
auch
nicht die ganze Zeit sagen.
Nee, das, also nicht über 3 Mal, aber vor allem einmal so, dann sagst du, okay, der war's nicht, weil dann du beugst Fremdscham vor, ne? Ja, ja. Wenn du dem Publikum zeigst, dass du auch gecheckt hast, dass das nicht ankam oder dass das nicht lustig war, dann müssen die sich nicht für dich schämen oder dich fragen, ja, ob du auch checkst, was hier los ist. Und das ist total so ein Release für alle, ne? Da kriegst du einen kleinen Lacher und dann machst du weiter. Ja. So, dann machst du auch noch einen, dann klappt der am besten ein bisschen, ne? Und dann machst du noch einen dritten, dann scheißt du da wieder voll rein und dann guckst du dich an und sagst, der war es auch nicht. Und dann sagst du, nee, fickt euch, ich mochte den. So, ja, weißt du? Und dann hast du auch wieder so eine Dynamik. Das kannst du 2-3 Mal machen, bevor es unangenehm wird. So. Und es ist schon. Also ich liebe Open Mics, es kann total witzig sein und es ist halt auch das, wo ein Comedian dann auch eher mal mit dem Publikum nochmal redet und irgendwie
und das auch lernen kann, nochmal so auf die Leute zu einzugehen.
Und du hast halt so einen riesen Niveauunterschied, ne? Dann geht halt jemand hin, der ist gerade eine Woche auf der Bühne, das erste Mal oder zweite Mal und danach gehst du dahin und du weißt schon so, okay, das wird jetzt richtig lustig, weil das ganze Publikum hat die letzte 1,5 Stunden nur Kacke gesehen. Und du bist so, na gut, ich will eigentlich nur 2 Sachen ausprobieren
so
und ich habe schon eine
so
gute Story. Ja. Ich will nur 2 Sachen da neu ausprobieren. Dann weißt du, okay, jetzt die werden sich richtig freuen und so. Also es kann total Spaß machen. Also ich muss auch sagen, ich bin zur Comedy gekommen durch ein Date letztendlich. Ja. Also das war, genau so hat alles angefangen mit der ersten Idee, hey, das könnte klappen.
Willkommen in Folge 22. Heute als Gast haben wir Freddy hier. Du kannst dich einmal gerne vorstellen, wer du bist, was du machst, woher du kommst,
ja,
damit Mann. Leute so ein bisschen Bild von dir haben können.
Peace, mein Name ist Freddy Equé, also das ist der Künstlername, den kann man sich merken. Der ganze Name ist Equé, Frederik Equison AI. Ja, Mann, deswegen Freddy einfach reicht vollkommen. ich bin 27 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus München. Ursprünglich bin ich Österreicher und Togolese, also genau, deutsch-togolesischer Österreicher aus Bayern. Ich wohne seit 5-6 Jahren in Hamburg und mache seit 2-2,5 Jahren Stand-Up-Comedy. Ja, mittlerweile hauptberuflich und nächstes Jahr auf Solo-Tour.
Geil.
Das so kurz gesagt.
Freut mich, dass du hier bist.
Ich freue mich, am Start zu sein.
Wir werden heute natürlich viel auch über Comedy reden, aber wir wollen heute mal so ein bisschen reingehen in so Themen. Erste Liebe, wie war es so, Frauen kennenzulernen im jungen Alter? Du hast stark kulturelle Unterschiede bei dir zu Hause erlebt und da werden wir gleich einmal drauf eingehen. Du bist durch ein Date zu Stand-Up-Comedy gekommen. Wie ist das Ganze entstanden? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Boah, also das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon 3-3,5 Jahre her, würde ich so grob geschätzt sagen. Ich bin damals von München nach Hamburg, also ich habe meine Schule beendet in München noch und bin dann nach Lateinamerika, war da irgendwie recht lange am Reisen. Da Covid auch den ersten Lockdown irgendwie noch in Mexico City verbracht.
Okay.
Irgendwie alles sehr spannende Zeit und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und da war mir München dann auch einfach ein bisschen zu klein, ein bisschen zu konservativ, so Standard-Münchner Aussagen.
Ich finde so München ist schön, aber irgendwie die Menschen, ich muss ehrlich sagen, Menschen und München bocken mich, also kurzer Rant, aber...
Nee, ich check den voll, also ne, die Menschen, ne, wenn du da groß wirst und so, ich habe einen coolen Freundeskreis, München hat coole linke Leute auch in der Stadt, sind ja schon irgendwie knapp 2 Millionen, aber so der Grundvibe der Stadt ist genau wie die Leute sagen. Es ist sehr spießig, es ist sehr snobbig, es ist ein absoluter Polizeistaat. Ich war gerade, keine Ahnung, 19, 20, ich hatte schulterlange Dreadlocks, ich hatte nichts in der Stadt verloren, so ungefähr. Das habe ich da dann schon gemerkt. Und dann bin ich nach Hamburg. Ich
also auch crazy, dann nach Hamburg zu ziehen. Das ist irgendwie nicht so.
Ja, ich glaube, ich wollte so weit weg wie möglich.
Okay.
Nee, also ich glaube, der Grundsatz war wirklich, es gab irgendwie, ich wollte immer in Wien studieren. Das war früher der Plan. Das war so die feste Idee. Dadurch, dass ich aber den österreichischen Pass habe, durch meine Mom, habe ich damals Post bekommen mit 18, 19, auch als ich eben zurückkam, stand drin, ich hätte in Österreich, wenn ich da hinziehen sollte, auch fürs Studium, habe ich da meinen Wehrdienst nachzuholen.
Oh, Schmacko.
Ja, und dann war ich so, Digga, also sicher, also wenn, also
sicher nicht
in Österreich, Digga, also ich kenne das Land nicht mal so, ja, ich habe da nie gelebt, ich sterbe doch nicht für Österreich, also warte mal. Nee, ich glaube, der Hauptgrund, also ich hätte da auch Sozialdienst machen können, das wäre vielleicht im Nachhinein gar nicht so schlecht für mich gewesen. So, für
so FSJ-mäßig
und, genau,
oder sowas, ne? Okay.
Aber ich war dann da halt irgendwie schon 20, ich wollte mit dem Studium loslegen. Ich war so, ich gammel jetzt nicht noch ein halbes Jahr irgendwie rum. Das heißt, Wien war dann irgendwie gestrichen und dann gab es für mich, also es war damals schon so ein Trend, dass Münchner dann nach Berlin ziehen, sagen, oh, meine Stadt ist zu konservativ zu München. Ne? Ich
muss
nach Berlin,
sein.
Ich muss mich selbst finden. Mhm. Nö, ich wusste einfach, dass ich keine Selbstdisziplin habe und mir dachte, wenn ich noch nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen will, dann fange ich jetzt nicht in Berlin damit an, da zu suchen.
Ja.
Das war einfach so ein Klischee auch, dass Münchner dann hinziehen für Studium oder für irgendwas und dann kommen die ein halbes Jahr später zurück mit irgendeinem Problem kommen zurück.
Haben sich voll verloren in der Stadt und so.
Genau, komplett lost und ziehen erstmal wieder zu Mama und Papa. Also, da habe ich mich auch gesehen tatsächlich. Ja. Deswegen, Berlin war auch raus und dann gab es für mich eigentlich nur noch Köln oder Hamburg.
Ja.
Und dann habe ich mich tatsächlich für Köln entschieden, auch für Hamburg entschieden, auch weil es irgendwie, es war für mich noch das größere Fragezeichen. In Hamburg habe ich nie viel gechillt, kannte nicht viele Leute. In
Hamburg chillt man auch nicht so viel jetzt eigentlich,
nee,
oder?
Also gerade als Münchner ist es halt einfach die weiteste Strecke von allen irgendwie.
Wie lange fährt man da?
Ah, ich glaube schon so 7 Stunden mit dem
krass.
Zug.
Okay.
Ne? Also es ist wirklich das eine,
ist
die
Zug
nördlichste.
Ist crazy. Okay,
und die nördlichste und südlichste Großstadt auf jeden Fall. Und ich glaube, das Gefühl, Hamburg, also auch jetzt immer noch, Hamburg ist schon so ein cooler Mittelweg zwischen Berlin und München. Ne? Es hat schon sehr spießige Ecken, so Eimsbüttel.
Eimsbüttel ist so dieses so auch so sehr snobby da so wahrscheinlich,
Eimsbüttel
oder?
Ist gerade noch so, also das ist schon noch so ein Familiending, aber auch schon sehr schick. Und dann gibt es halt Winterhude und Eppendorf, das sind so die snobby Viertel, das sieht aus wie zu Hause. Also da sieht es aus wie München.
Ja, das habe ich irgendwie bei Discounter gelernt.
Und genau, das ist so der gegnerische Supermarkt da, glaube ich, Eppendorf.
Ja, Eppendorf, genau,
das sind die Bonzen. Und dann hast du halt aber auch so Sternschanze, ne, und St. Pauli und Reeperbahn.
Ja, stimmt, ja,
und
stimmt.
Und Altona, und das sind alles schon so coole Viertel, ne. Ist mittlerweile auch schon so sehr gentrifiziert, also es ist halt auch einfach sehr, also gerade Sternschanze und so ist alles sehr hipster. Aber es geht so Richtung Kreuzberg, so irgendwie der Vibe. Deswegen, Hamburg war schon eine coole Entscheidung. Man muss nur sagen, ich bin da halt angekommen und da habe ich dann angefangen zu modeln. Also ich habe in Mexiko das erste Mal irgendwie so Model-Sachen irgendwie, ich hatte da immer schon so ein bisschen Bezug zu durch meine ältere Cousine aus München.
Okay.
Die hat das gemacht und war immer so, hey Freddy, mach das ist cool.
Ja, du bist ein großer, schöner Mann auf jeden Fall.
Danke,
das passt.
Danke. Ja, das so ungefähr hat sie es auch gesagt. Ja. Und dann habe ich da in Mexiko das erste Mal mit angefangen und habe mir dann irgendwie in Hamburg eine Agentur gefunden. Der Hauptsitz war in Kopenhagen damals, Le Management. Und hab das gemacht, das war irgendwie cool neben dem Studium und so, das hat dann irgendwie recht gut geklappt. Also ich bin jetzt nie irgendwie so Topmodel gewesen oder hab irgendwie so High-Fashion-Sachen gemacht. Aber
was
so
war der geilste Job?
Ich glaube, der geilste Job ist heute das Capri-Sonne gewesen, zu einer meiner ersten Capri-Sonne-Werbespots. Da hat mich dann meine Cousins aus Paris angerufen, mein 11-jähriger Cousin, war so, ich bin sein größter Held und so. Da habe ich gerade in der YouTube Capri-Sonne-Werbung gesehen. Aber sonst, genau, ich habe so E-Commerce gemacht. Also eher relativ langweilig, aber irgendwie dann coole Kunden.
Ja. Und ist auch gut bezahlt wahrscheinlich dann, ne?
Genau, es ist recht ordentlich. Es gab dann immer in Bremen so Adidas und halt ganz viel in Dänemark gearbeitet bei Jack & Jones.
Mhm.
Und so, es gab so ein, zwei so schwedische Brands, die kennt man nicht wirklich. Aber das waren einfach immer, das waren ganz coole Jobs.
Aber hast du so, wenn ich jetzt so überlege, könnte es sein, dass ich dich auf jeden Fall irgendwo schon mal beim Jack & Jones Store irgendwo gesehen habe?
Ja,
oder?
Ich habe einmal eine Kampagne für Jack & Jones gemacht, da war es dann wirklich so Europa oder ich glaube sogar weltweit, also in der USA auf jeden Fall. Was? Auch dann in jedem Jack & Jones immer diese kleinen Fotos.
Ja.
Und ich glaube ganz viel Zalando Lounge, also so Zalando, also auch normales, aber vor allem Zalando Lounge rauf und runter.
Krass.
Genau, das, man muss halt sagen, ne, das ist eine coole Sache, weil man verdient halt irgendwie ganz gutes Geld, gerade als Student nebenher, und hast halt so 3-4 Jobs im Monat und hast dann halt einfach full ausgesorgt, so geil. In dem Moment. Es ist nochmal was anderes, ne? Also Modeln gibt schon so 2 Sachen. Es gibt schon dieses eine, das High-Fashion-Ding,
ja,
wo ich schon 1-2 Mal so reingeschnuppert habe. Und da geht's dann auch viel um dieses, ne, so Body-Shaming. Es ist viel, also da kommen diese ganzen Klischees, ne? So, ja, irgendwelche Casting-Directors, die dann irgendwie so, ne, ihre Machtposition ausnutzen.
Find ich ganz
und da muss man dann auch schon klar sagen, das geht, also das bei Frauen extrem, aber auch bei Männern. Also, ne, so Pariser Fashion Week und so, da gibt's auch Dudes, die gehen, das geht voll ab. Also wie da so diese
auch so, ja, runterhungern und sowas.
Genau,
ne?
Runterhungern, ja. Also die ganzen Schönheitsideale als Dude, die gehen auch voll gegen die normale Richtung dann, ja, wieder. Also eigentlich sollst du als Dude irgendwie so eine Brust von so einem 12-jährigen Jungen haben. Du darfst quasi,
ja,
keine Brustmuskeln haben.
Ja, das war auch das Unangenehmste, was ich irgendwie mitbekommen hatte. Ich hatte irgendwie mal so, auch so, also ich habe auch mal so werbisch, also ich habe damit auch angefangen, so eher mit so Videos, jetzt nicht aktiv so modeln, so, mhm, aber halt so für Videos so ein bisschen was gemacht.
Ja.
Und ich hatte so einen Typen, der da so voll drinne war, der das alles gemanagt hat und sowas. Und der war auch gay und der hat auch sehr viel Auge auf mich gelegt, so, ja, und dann meinte, ja, der halt auch so, ja, du musst gucken, dass du ein bisschen jünger aussiehst und Bart muss ab und du siehst irgendwie so, da habe ich so gerade angefangen, für mich war voll wichtig, Muskeln zu kriegen,
genau,
und sowas, und der so, das muss alles weg,
Unter
das muss alles weg, und ich war so, oder
warum?
Ich bin noch, also ich bin Kind gewesen, so, es reicht, so, ich, ja, muss nicht weiter Kind bleiben,
ich
so,
gerne
weißt
wieder
du?
Aussehen wie ein Erwachsener,
ja,
ja,
safe, 100%.
Voll.
Nee, deswegen ist auch überhaupt nichts für mich, also.
Nee, also ich war immer schon so der Skinny-Typ, aber genau deswegen war das halt dann für mich dann auch irgendwann so zwischen 16 und 19 wollte ich dann halt gerne so ein bisschen Muskeln aufbauen.
Zumindest athletisch
so.
Einfach
genau.
So.
Genau, und die waren halt so, nee, nur Cardio, du darfst kein Gewicht stemmen und
das.
So, also, ja, oder irgendwelche Casting-Directoren, die dir dann so um 12 Uhr nachts schicken, 12 Uhr nachts auf Instagram schreiben und sagen, schick mal nochmal irgendwie oberkörperfreie Fotos und so. Du bist so, was? Warte mal.
Aber halt einfach für deren Bespaßung,
ja,
ne?
Ja, genau. Also
oh, ich habe
so
da auch eine krasse Story, so. Also der hatte auch finanziell, hatte nämlich ein bisschen in der Hand, so.
Ja.
Und er wollte auch ganz, also wir werden jetzt nicht drauf eingehen, aber der wollte ganz verrückte Sachen von mir.
Ey, wie gesagt, ich habe da auch also viele Horror-Stories gehört und auch selber schon viel sowas in die Richtung gesehen und mitbekommen und so, weil man dann auch umso länger man in der Szene ist, selbst wenn man dann nur E-Commerce macht und das eigentlich schon voll reicht, ja, dann trotzdem immer weiß, okay, das Nonplusultra, das, wo alle hinwollen, ist dann irgendwie so eine Fashion Week oder ist dann halt irgendwie so für eine richtig krasse Brand, irgendwie so eine High-Fashion-Brand dann,
ja,
zu laufen.
Aber ist es begehrenswert? Würdest du sagen, so, wenn jetzt so, keine Ahnung, junge Leute sich das anhören und sich so denken, so, boah, ich würde voll gerne Model werden, wenn du jetzt so mal so reingeschnuppert hast, was würdest du denen sagen, so?
Also, verstell dich nicht, ne? Es gibt für alles einen Weg und wenn man so einen Traum hat, gerade in so einer Model-Sache, dann gibt's dafür coole Sachen und man kann mittlerweile, ich würde jedem empfehlen, der da Bock drauf hat, sich einmal richtig beraten zu lassen von,
ja,
jemandem, der in der Szene ist. Und es gibt für alles seinen Markt. Und ich glaube, man sollte sich nicht so verändern, dass man in irgendeinen Markt reinpasst, sondern den Markt suchen, in den man reinpasst.
Okay.
Und dann kann man das irgendwie glücklich und so machen. Ich würde niemandem raten, Vollzeit zu modeln. Es ist überhaupt nicht gesund für den Kopf. Ich habe dann irgendwann aufgehört, also immer weniger studiert und immer mehr gemodelt.
Mhm.
Und ich habe mich da selten so viel einnehmen lassen. Und es hat trotzdem was mit deinem Kopf gemacht. Wenn du nichts anderes
hast, auf dem Konkurrenzkampf,
du kriegst wöchentlich oder irgendwie so E-Mails mit Optionen, dann stehen da frech große Summen drin. Und mit irgendeinem Angebot, natürlich nimmst du ja Zeit, sagst, ja, ich kann. Und die fragen aber in so einem Pool immer so 4-5 Leute an. Und dann wartest du. Und dann wartest du eine Woche, zwei Wochen.
Du kriegst auch keine Absagen.
Du kriegst keine Absagen.
Ja, ja.
Das heißt, du erst so 3-4 Tage vor Job weißt du so, okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und also du wachst jeden Tag auf und checkst erstmal deine E-Mails und so. Und du brauchst unbedingt ein Hobby nebenher oder einen Job oder irgendwie ein Studium, für was du auch brennst.
Mhm.
Sonst bockt das alles gar nicht. Und ansonsten, wie gesagt, finde deinen Markt. Es gibt Sportmodels, es gibt E-Commerce-Sachen, es gibt High-Fashion-Sachen. Es gibt nämlich auch Leute, die werden nie viel E-Commerce machen oder irgendwie jetzt dann für das, die haben kein Werbegesicht, wo dann irgendwelche normalen Brands, aber dann kannst du eben mal gucken, ob irgendwie in so einem High-Fashion-Ding was für dich ist. Also es gibt so eine riesige Spannbreite und es ändert sich und es entwickelt sich schon weiter, aber man sollte sich einfach nicht davon fertig machen lassen. Und das ist total schwierig.
Tatsächlich
erst durch Comedy.
Okay.
irgendwie, weil es mir dann auch immer schlechter ging. Oder nicht schlechter, aber ich hab einfach immer mehr gemerkt, das ist das Hauptding bei Modeln, du entwickelst dich ja nicht weiter. Ne? Du kannst irgendwie mehr auf deinen Körper achten, bessere Kontakte.
Oh, du wirst ja wegen einer bestimmten Rolle, bestimmten Typ genommen. Genau. Das darf man eigentlich nicht verändern.
Genau, und du wirst ja nicht besser. Du kannst, irgendwann hast du Erfahrung beim Modeln, du fühlst dich wohl vor der Kamera, du hast deine coolen Blicke, aber ansonsten, du kannst ja nicht trainieren, du wirst ja nicht ein besseres Model irgendwann. Ja. Also irgendwann bist du da und dann kannst du nur auf deinem Ding, auch, ja, genau, und warten halt, was wieder angesagt ist und welche Trends oder welche, keine Ahnung, Ethnien jetzt wieder im Trend sind. Es ist einfach viel Quatsch dabei und also man sollte sich immer irgendwie seine eigenen Sachen behalten, um irgendwie so eine gesunde Distanz dazu zu
wahren. Hat sich das irgendwie so auf dein Datingleben bezogen auch so? Wenn du also jetzt so ganz viel mit dem Kopf drinne warst und dass du die ganze so mit seinem Aussehen beschäftigt und sowas, hat das irgendwie so einen Einfluss auf so Frauenwelt gehabt? Hast du dadurch besseren Zugang zu Frauen bekommen? Wie war das so?
Es macht was mit der Confidence sicher. Also man wird in der Hinsicht halt selbstbewusster. Mhm. Ich war schon immer der Typ, der irgendwie recht früh wusste, dass er gut aussieht, also in dem Sinne, was irgendwie so Typfrage ist, ja, ne? Oder in dem Typen, in dem ich mich bewege, dass ich da irgendwie recht gut aussehe. Und ich, mein Gott, ich war halt so, ne, du bist auch ungefähr mein Jahrgang, ich war halt 14, als so Chris Brown irgendwie wieder aus dem Gefängnis kam und diese ganze Light-Skin-Trend-Sache losging, so, und das Ganze so von Justin Bieber so ein bisschen nachgelassen, ja, hat, und es war dann halt so, ich war voll in der Pubertät und alle, also so, gerade in München, dann kommen halt irgendwie Leute zu dir oder ältere Girls aus dem Gymnasium und sind halt so, oh, du siehst so cute aus, du wirst mal so viele Herzen brechen, du spielst bestimmt Basketball, du kannst bestimmt rappen, ne, du kannst, ja, bestimmt gut tanzen.
Aber das hat man in dem Moment, hast du es im Moment so wahrgenommen auch so, oder war das?
Das macht was mit deinem Kopf, ja, ja, du bist 14 und, also ich hatte zum Glück viele coole Freunde oder gute Freunde, die dann halt auch immer waren so, ey, Freddy, bild dir nichts drauf aus, die kennen dich gar nicht, ja, und so. Da waren viele, die wussten, ich habe gar kein Taktgefühl, ich kann gar nicht tanzen. so, und dann hängst du da mit 18 irgendwann später und bist halt so, warte mal, da wäre ich dann auf Reisen gewesen irgendwann und war dann echt so, ich muss mal raus von dem ganzen Kram. Was kann ich überhaupt davon wirklich? Was mache ich wirklich gerne und was mache ich nur, weil man mir seit 5 Jahren sagt, das kannst du bestimmt gut.
Also Loki, so, du bist guter Tänzer, weil du Lightskin bist. Das, genau, war so die Aussage.
Das sind so die Aussagen und sowas. Krass. Oder du kannst eben cool rappen oder Leute kommen halt einfach zu dir und sagen, hey, du bist endlich der coole Typ und die kennen dich kein Stück, die haben noch nie ein Wort mit dir, ja, geredet. So, und
du identifizierst dich ja dann auch irgendwann damit, wenn ich, genau, die ganze Zeit die Außenwelt so...
Genau. Naja. Und das sind halt so Sachen, das macht was mit einem, das ist wie so Framing, mhm, und ich glaube, da gibt es Leute, die, also ne, ich spiele immer noch für mein Leben gerne Basketball, so, ich habe da so ein paar von den Stereotypen schon übernommen oder die, so, die lasse ich mir jetzt auch irgendwie nicht mehr nehmen, das macht, ja, mir Spaß, und die andere Hälfte ist so, hey, komm, chalas, das ist einfach nicht, das bin nicht ja, ich, das macht keinen Sinn, so, ich liebe Musik, aber ich werde keine Musik mehr machen. So,
hast du es versucht?
Quasi, ja, die ist schiefgegangen, also zum Glück habe ich es nicht so outgoing versucht, dass das jetzt Leute im Nachhinein, ja, finden können, sucht's nicht. Aber ja, sind sicher noch ein, zwei peinliche Songs auf Soundcloud.
Ach krass.
Aber
ein bisschen Deep Research machen hier.
Ja, besser nicht, wirklich. Aber genau, also das sind so Sachen, die, da haben sicher Leute noch mehr gelitten, ne? Also da gibt's sicher, also gerade in Deutschland, Schwarze, die aufgewachsen sind, mit so viel so Klischees zugeballert, die nichts damit zu tun haben. Dann hast du da jemanden, der eigentlich voll der nerdige Typ ist und weder sportlich noch tanzen noch irgendwas davon mag und halt die ganze Zeit damit zugeballert.
Aber wenn du halt das die ganze Zeit machst und dann auch so low-key bisschen Game dadurch hast, so, dann bleibst du halt da
dann
drin.
Dann bleibst,
ne,
du dran, ja, genau. Ja. Und ja, das, ja, ist so, das ist schon was, was irgendwie was mit meiner Confident gemacht hat, die halt irgendwie so nach außen getragen sehr gut funktioniert hat und auch irgendwie für mich dann irgendwie in sozialen Strukturen immer gut funktioniert hat. Aber dann so bis ich 18, 20, 21 dann auch mit dem Modeln, dann lief das auch noch. Und dann ab 21, 22 war ich oft einfach da und war so, ey, eigentlich kann ich gar nicht so richtig gut selber. Mhm. Ich weiß, wie ich gut ankomme in Gruppen. So, ich bin ein sozialer Typ, ich komme damit klar. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich mir so, wenn ich alleine da sitze und denke, boah, da bin ich stolz drauf, das kann ich richtig gut.
Hast du so das Gefühl, dass es so... Also ich stelle mir dann so vor, okay, du lockst quasi dann Frauen in der Hinsicht, also die denken das von dir, nicht, dass du das jetzt aktiv gelockt hast, so, aber
ja,
und dann sehen die dich das erste Mal tanzen so mäßig und merken halt so, okay, du bist, hast du da irgendwie, bist du dann in so Konfliktsituationen reingekommen irgendwie?
Also ich höre jetzt nicht so, dass Leute dann so direkt offensichtlich von mir enttäuscht waren von dem Ding, weil man das halt dann mit Goofiness und irgendwie Spaß überspielt, ne? Das ist halt was, auch was ich gemerkt habe, ich tanze immer noch total gerne und irgendwie total offen,
ja,
so, und wenn du da Spaß dran hast, hast, dann kommt auch selten jemand zu dir und sagt, boah, du bewegst dich echt scheiße. Ja, ja. Und selbst wenn das jemand sagt und du dabei lacht und sagst, ja, ich habe auch nie gesagt, dass ich es gut kann, dann ist das ja auch wieder eine Form von Confidence, die Leute dann wieder appreciaten. Also es ist schon so ein Kreislauf, mit dem man sehr gut leben kann, aber man hat halt nichts, wo man dann selber irgendwie sich abschieben kann.
Ich kann mich auch kaum bewegen im Club.
Stolz auf sich selbst ist. Und das ist schon was, was irgendwie sehr wichtig ist, wo ich mir auch vorstellen kann, dass viele Leute in der Jugend heutzutage, ne, ich bin schon auch, ich hatte schon eine Jugend, die noch überwiegend Social Media frei war,
ja, ich
aber ab dem Moment, wo ich halt in die Pubertät kam, wo man halt irgendwie seinen eigenen Kopf nicht mehr so gut unter Kontrolle hat, war ich auch full auf Instagram und Facebook hat angefangen, dann Instagram und so, und seitdem ich 16, 17 bin, bin ich da drin in der Bubble. Und ich glaube, ab dem Moment, gerade so in unserer Gesellschaft heute, gibt's halt, du guckst dir die ganze Zeit Leute an, die am Machen sind, die
komplett
am Ding.
Voll durchziehen,
und du hängst halt oft dann stundenlang am Telefon, dann machst du das Ding aus, bist allein und bist so, Bruder, was mach ich eigentlich, was kann ich eigentlich? Und ich glaube, sich davon nicht so verrückt machen zu lassen, sondern einfach wieder rauszugehen und auch einfach zu suchen und Sachen anzufangen.
Das hat uns ja auch als Mensch dann so gemacht, wie wir heute sind. Also ich glaube, also ich habe auch viele Motivationsvideos schon gesehen, ich habe viele Videos mir angeguckt, die mir so helfen sollten, aber das, was mich als Mensch ausmacht, ist halt so, ich war kicken draußen. Ich hatte mein erstes Touch-Handy hatte ich mit 16 oder 17 und ich habe mit E-Plus habe ich so meine SMS die ganze Zeit verschickt. So, und ich habe auch nur mit Leuten geschrieben, die Aldi Talk hatten und sowas. Weil das halt einfach, weißt du, so, und das ist ja das, was sich alles geprägt hat. So.
Ja, ich habe immer noch Aldi Talk.
Ich habe, ah ne, ich habe Vodafone Prepaid tatsächlich.
Ah, ja. Verräter.
Ja.
Nee.
So, aber das hat dich ja als Menschen ausgemacht. So, und dieses, dass du dir die ganze Zeit so Videos anguckst, wo dann so steht, du musst das und das Disziplin, das und das durchziehen, das und das durchmachen. Jeder will halt dann auf einmal so ein Type-A-Mensch werden, auf einmal so, weißt du? Und es gibt jetzt einen Type-C-Menschen und da sehe ich mich auch. Es war immer so Type-A, Type-B und jetzt gibt's auch Type-C. Das ist jemand, der früh aufstehen kann, aber auch spät aufstehen kann. Jemand, der manchmal organisiert sein kann, der aber auch manchmal
komplett
Chaos, das ist wahrscheinlich einfach ADHS so, aber
ja,
sie haben jetzt so Type C.
Das klingt für mich wie jemand, der einfach ADHS hat. Nice. Da bin ich jetzt auch offiziell Type C. Ja. Ich glaube, da sehe ich mich auch. Ja. Nee, also um darauf zurückzukommen, ich glaube, das war schon eine interessante Phase, also auch mit dem Modeln, das hat viel irgendwie, auch durch Confidence, hat schon viel Confidence gebracht, aber nicht alles, also es macht was, es gibt dir so ein selbstbewusstes Ding durchs Leben, aber es reicht nicht für dich alleine, also nicht um dich selbst abzuchirren, sondern nur um irgendwie in gesellschaftlichen Strukturen dann irgendwie klarzukommen. Und klar, mein
so
Dating,
oberflächlich
genau,
so
ein
einfach
Date,
so.
Ne? Genau, und sowas reicht ja oft beim Datingleben, auch jetzt, wenn man jetzt so irgendwie darauf geht, was wäre mein Typ, was ist, klar, die ersten Eindrücke sind immer das Äußerliche, das ist irgendwie normal, aber so, wer dich dann hält, wer dich dann wirklich interessiert, über wen du dann im Nachhinein noch länger nachdenkst, das sind ja die Leute, die wirklich so eine innere Confidence haben oder die irgendwas haben, was irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal ist, wo man merkt, okay, das macht die Person aus.
Ja, ja, 100%.
Und das ist dann meistens nicht mehr das Aussehen, und wenn es das ist, dann ist das relativ unspektakulär in der Hinsicht.
Leider.
Genau.
Weil die Person sich halt nur über das Aussehen
genau,
so
nur dadurch definiert. Und das ist schon was ich nicht gemacht habe. Ich habe mich nicht nur durch mein Aussehen definiert, aber ich wusste auch nicht, durch was ich mich sonst so definieren könnte. Also da ging es mir dann oft nicht so gut mit, ne? Also, weil ich wusste, wenn ich mich nur durch mein Aussehen profiliere, dann weiß ich genau, wie ich das zu tun habe und wie das funktioniert.
Aber du bist halt einfach nur eine Hülle so.
Genau, und dann bist du auch irgendwie in der Hinsicht nicht so zufrieden mit dir selbst. Und das ging dann, ne, ich bin nach Hamburg gezogen, ich bin da angekommen. Hamburg ist, glaube ich, die Stadt in Deutschland, wo du am schwierigsten, also von den Großstädten, ne, wo die Hamburger, ist schon Norddeutschland, ne, die suchen keine Freunde. Du kannst Freunde finden, aber die sind nicht auf der Suche nach Freunden. Ist schon anders als in Berlin oder in Köln.
Ja.
In Berlin habe ich das Gefühl, es ist halt schnelllebig, du findest schnell Freunde, aber wenn die aus deinem Kiez wegziehen oder wenn
sind
die woanders sind, dann sind die weg vom Fenster. Oder Leute ziehen nach ein paar Jahren wieder in ihre Heimatstadt zurück und so.
Same here.
Köln, klar, ne, aber da hat jeder jeden als Freund, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Stadt ist befreundet einfach. Und Hamburg, wenn du mal Freunde hast, die bleiben, ne, Hamburger ziehen ja auch selten weg dann irgendwie. Aber am Anfang, das war schon schwierig, da Freunde zu finden. Ich habe mich da auch dann irgendwie erstmal aufs Studium konzentriert.
Was ist es für ein Studium auch gewesen?
Ich habe Kommunikation und Medienmanagement studiert, bin dann zum zweiten Semester nach Hamburg. Bin dann so erstmal so ein halbes Jahr von WG zu WG gesprungen. und hatte meine Agentur aber in Kopenhagen und war dann auch das erste Mal in meinem Leben dann da so in Dänemark. Das ist ja dann nicht mehr so weit von Hamburg, irgendwie 4 Stunden mit dem Zug.
Natürlich.
Und war dann da das erste Mal die Agentur besuchen und habe da meine Ex-Freundin kennengelernt. Das war dann das erste Mal auch Fernbeziehung, das erste Mal so auch eine internationale, also dann so eine Beziehung auf Englisch geführt.
Oh, krass.
Das war auch krass nochmal.
Bist du gut also in Englisch so?
Jetzt schon, ne? Streit mal auf Englisch. Die, vor allem denen,
die nimmt
ne?
Die auseinander,
also,
hä?
Ja, ja, also ich meine Europa, so in der Stellung, ne? So im Vergleich zu Frankreich oder Spanien oder Italien, können Deutsche ja recht gut Englisch. Mhm. Im Vergleich zu Skandinavien sind wir nix. Also,
sind die krass oder was?
Also die haben ja, also auch Fernsehen läuft ja offiziell, im offiziellen dänischen Fernsehen laufen Filme ohne also mit Untertiteln,
ja.
Aber keine Übersetzungen. Also die Leute werden groß mit Englisch, also denen sprechen fließend Englisch. Die sind fortgeschritten in vielerlei Hinsicht. Also okay. Wirklich auch so Kartengeräte, die U-Bahn fährt so wie Nürnberg ohne Führer, ne? Die fährt einfach komplett alleine durch. Ich weiß noch, das erste Mal bin ich in Dänemark gelandet. Da war so ein Nachtbus vom Flughafen in die Stadt rein und da war so ein, keine Ahnung, also auf jeden Fall Ü-60-jähriger Busfahrer, der steigt da ein. Also ich steig bei dem ein und er sagt mir so im perfekten Englisch, ja, yeah, this is the bus to from Aarhus, bla bla bla.
Hättest du niemals mitgerechnet.
Und ich war schon so, boah, das war akzentfrei, ne? Und er war so, you wanna pay cash or card? Und ich war so, ja, card please. Und dann dreht er mir so dieses Kartengerät hin aus seinem Bus. Und so, dass man es eigentlich so dranhalten muss. Yeah. Aber ich hatte noch diese vergammelte Karte. Ich meinte halt so, ey, ich glaube, ich muss reinstecken. Und er schaut mich an und sagt, ja, no, don't worry, then we do it the old school way. Und er meinte halt old school way, weil ich meine Karte da reingesteckt habe. Ich kam gerade aus Berlin und war so old school way, die nehmen nix unter 10 Euro. Die hassen dich, wenn du kein Bargeld hast.
Ja, ja,
so, und der sagt zu mir, so ein 60-jähriger Mann sagt mir old school way, weil ich meine Karte reinstecken wollte. Da habe ich schon gemerkt, die ganze Stadt läuft anders. Und ja, also meine Ex konnte sicher besser Englisch als ich bis dato. So nach so einem Dreivierteljahr hat sich das dann schon irgendwie erübrigt und wir sind da irgendwie auf jeden Fall beide, glaube ich, dran gewachsen.
Ja.
Aber das hatte zur Folge, dass ich quasi wirklich in Dreivierteljahren relativ früh, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, eigentlich nur in Kopenhagen verbracht habe.
Und also die Fernbeziehung war keine Fernbeziehung, du hast halt einfach darüber gechillt.
Ich habe ja auch verflucht viel Zeit gehabt. Ich habe das Studium immer weniger ernst genommen, ich habe immer mehr gemodelt. Also ich glaube so Jack and Jones war immer einmal im Monat, also Online-Shop, auch eben da in der Nähe von Kopenhagen. Die haben quasi meine Miete gezahlt und dann war ich dort und dann hatten wir uns irgendwie nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr getrennt. Und ich bin zurück nach Hamburg gekommen und war das erste Mal in dieser Stadt, obwohl ich offiziell da irgendwie dann schon so 1,5 Jahre da gelebt habe. Und da ging es dann los, dass ich so wirklich in so einer Selbstfindungsphase war und war so, okay, ich muss irgendwie was Neues machen.
Ich muss besser Englisch sprechen.
Nee, mein Englisch ist super, aber ich das Studium hatte ich jetzt offiziell ein Jahr baumeln lassen. Das Modeln lief okay, aber es war auch klar, ich werde damit nicht berühmt. Ich werde kein Topmodel und so. Ich kann das jetzt noch ein paar Jahre durchziehen, aber ich werde jetzt nicht super reich damit und es reicht mir auch, ich kann mich nicht nur dadurch definieren, ich habe nichts Eigenes. Und dann, da ging's los. Ich bin dann das erste Mal wieder so Online-Daten gewesen. Und genau, ich glaube, Hinge war das damals. Und hatte da dann quasi mein erstes Hinge-Date in Hamburg. Und war so, okay, was mache ich hier in der Stadt?
Ja.
Und habe dann quasi gegoogelt, Hamburg heute. Ich wollte nicht ins Kino gehen und dann habe ich so eine Stand-Up-Comedy-Show gesehen, so irgendwie Schnack-Comedy damals, in irgendwie so einem Hotel, in so einem Konferenzraum. Ich glaube, das Ticket hat damals nur so 8 Euro gekostet und ich dachte mir, das ist der perfekte Abend. Also ich war selber bis dato noch nie in meinem Leben auf einer Comedy-Show.
Okay.
So, ich kannte auch kaum deutsche Comedy, sondern nur halt, wenn dann so englische, ne, so Dave Chappelle oder so ein Kram, mit dem man so groß geworden ist. Oder Eddie Murphy, ne, das, was ich halt früher irgendwie so geguckt habe. Oder halt deutsche Sachen, ne, so Kaya Jana,
Mario Barth.
Das habe ich zum Glück nie so richtig gesehen, aber so Bülent Ceylan so das halt, was auf RTL lief, als ich so 13, 14 war. Das war mein einziger Bezug zu Comedy. Und dann sind wir da hingegangen und es war einfach genau, ne, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist einer der coolsten Dates, die man heutzutage so machen kann. Weil es halt einfach, ich glaube, das wird Kino nach und nach jetzt ablösen, Weil,
sieht die Revolution kommen.
Genau. The trust is the future, auf jeden Fall.
Aber du hast auch mehr Möglichkeiten zu reden und so. Also ich check schon, was du, wohin du willst. So, Kino ist so ein bisschen unpersönlich einfach geworden.
Genau, es ist halt auch so Standard geworden. Ja, ne? Aber man kann halt bei Comedy, es fängt auch meistens so 20, 21 Uhr an. Es geht so solide 2 Stunden. Du hast eine Pause.
Und du kannst auch so einen Haken hintersetzen.
Genau.
So Dates, die irgendwie nie enden, weil irgendwie Leute nicht so aufhören können, sind auch immer so ein bisschen schwierig. Wenn du so ein festes Programm hast, kannst du sagen, so ja, war schön, Feierabend.
Es ist clean, du kannst vorher entweder noch was essen gehen oder sowas, ne? Oder halt im Zweifel auch noch danach sich was holen. Aber man trifft sich vorher, man groovt sich ein bisschen ein, dann setzt man sich dahin und dann ist man halt erstmal für so eine knappe Stunde irgendwie leise, aber man lacht zusammen. Man kann den Humor von jemandem anderen auschecken.
Dopamin wird ausgestoßen, genau. Ist ja Serotonin, alles.
Und ich finde es halt total wichtig generell in Beziehungen, allgemein im Dating. Ich glaube, so ein Humor, gemeinsamer Humor ist, glaube ich, was Beziehungen komplett, das kann damit fallen und stehen, ne? Also ich glaube, ganze Ehen können sich carryen, weil man den gleichen Humor hat. Ja. Also wenn ich dann so gerade ältere Paare erlebe, die sich dann halt gegenseitig noch 60, also nach 40 Jahren Ehe noch so gut roasten können. Ja. Ich glaube, sowas hält eine Ehe am Leben.
Wenn man ja auch damit so zeigt, dass man die Person kennt.
Voll.
Es geht so ein bisschen unter die Gürtellinie, aber es ist so dieses so, du bist auch die einzige Person, die mir den drücken kann.
Genau,
weil du mich
die
so
mir
gut
den
kennst.
Noch drücken kann. Und so. Also ich glaube, nach 30 Jahren Ehe ist es so, dann, ne, da kommt Humor und dann kommt Sexleben da drunter. Weißt du? Also ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nicht 30 Jahre verheiratet, aber manchmal sehe ich so alte Couples und bin so, ne, es ist nur so, weil die sich so gut brosten, warum die sich noch lieben und so richtig gut zusammenkommen. Also ich glaube daran schon, dass Humor eine ganz, ganz wichtige Rolle in Beziehungen spielt. Und gerade sowas dann gleich von Anfang an auschecken zu können, auch wenn es dann halt ihr beide Sachen gar nicht lustig findet zusammen. Und oder den ganzen Abend keinen von diesen Leuten lustig findet und sagt, hey, Comedy ist gar nichts für uns. Ja. Dann kann das ja eben auch verbinden. Ne? Und dann findet man eben andere Sachen, die man lustig findet, zusammen. Also und man schlägt halt, da werden halt in einer Stunde 3 Themen oder eher 10 Themen aufgemacht. Ja. Das heißt, man geht am Ende von diesem Date raus und hat direkt Gesprächsthemen. Man kann sagen, hey, den fand ich gut, den fand ich nicht gut. Das Thema habe ich voll gefühlt, das habe ich gar nicht gefühlt. Es geht immer irgendwie, keine Ahnung, um Familie, Kinder, Beziehungen, Vorlieben, also genau, Schule. Freunde, Schule.
Ja, ja.
Also es ist alles irgendwie da, es liegt alles auf dem Tisch und man kann direkt danach noch entscheiden, hey, war ein schönes Date, dankeschön. Oder man sagt, hey, wollen wir noch irgendwo was trinken gehen? Ja. Wollen wir noch irgendwie was essen gehen irgendwo?
Das in den meisten Fällen ist es eher, dass man danach noch so ein bisschen die Zeit miteinander verbringt, weil man so einen schönen Moment
hat. Es sei denn, man sitzt halt da und du hast dich 2 Stunden kaputt gelacht und die Person neben dir hat sich die ganze Zeit angeguckt, als wärst du so der härteste Weirdo.
Weil ich wirklich echt über jeden Scheiß so lache und ja, so zwischendurch nach rechts geguckt habe, so wie es richtig rot angelaufen ist und so. Und ich war so, fandest du das jetzt nicht so witzig? Und sie war einfach nur so still und hat so auf den Boden geguckt. Da habe ich auch nie wieder, was von der gehört. So,
Aber das erlebt man auch immer wieder, gerade als Comedian, dann bist du da, also bei so Open Mics, und dann, egal ob es die Frau oder der Typ ist, es geht beides, ne? Und dann fühlt sich einer von denen zu sehr, ne?
Ja, ja.
Und macht irgendwie auf sich aufmerksam oder ruft irgendwas rein. Und dann gehst du halt direkt als Comedian rein und bist so, hey, wer seid ihr? Was macht ihr?
Aber du brichst eine Beziehung damit.
Du kannst halt alles ruinieren für jemanden. Und dann sind die so, hey, mit wem bist du da? Und sie so, ja, mit bla bla bla. Und sie so, und wie viel das Date? Oder seid ihr zusammen? Und sie so, nee, erstes Date. Und dann ist halt auch alle abgeholt.
Ja,
ne? Die ganze Person so,
Bescheid,
oh. Und du hast immer einen, der so dumm im Boden versinkt und die andere Person, die so richtig Spaß daran hat. Und da weißt du schon danach, oh, das läuft halt nicht mehr. So, das wird dann halt auch immer direkt kommentiert. Also, genau. Also wenn ihr ein gutes Date haben wollt, entweder ihr seid beide genau auf dem gleichen Nenner oder einer sollte sich ein bisschen zurückhalten, zumindest beim ersten. Das ist schon
erstaunlich. Aber du warst dann da und hast dann gesagt so, der war echt geil, ich will das auch machen.
Ich glaube, da waren so 1-2 Momente. Also ich glaube, es war bis zur ersten Hälfte, wo ich dann so die Comedians gesehen habe und mir da schon, es hat einfach gekribbelt. Ich dachte mir, boah, das kann ich auch.
Mhm.
Ich habe gesehen, wie viel Respekt Deutsche einfach auch vor Leuten haben, die sich überhaupt da hochtrauen und sagen, hey, ich versuche das. Also gerade bei so einem normalen Comedy-Publikum habe ich jetzt mittlerweile auch schon anders erlebt. In Frankfurt oder so, die können eiskalt sein. Das ist mehr wie in der USA. Die sind halt, wenn die dich nicht fühlen als Person oder die deren Themen, dann gucken die dich einfach an wie ein Baum. Denen ist ja einfach egal, was du da zu sagen hast und so. Die sind so, Bruder, das ist keiner von uns. Geh.
Ich liebe diesen Moment. Ich
bitte
geh. So
aber Das Standard, deutsche Standardpublikum ist sehr respektvoll, mhm. sind sehr cool. Und solange du da hochgehst und eben nicht so Fremdscham ausstrahlst und selbst wenn das nicht lustig ist, das dann auch mit dem Publikum teilst und sagst, ey, ich merke, das war's nicht, so, dann ist da eine schöne Dynamik und das ist irgendwie sehr cool. Und das habe ich gemerkt und da habe ich dann schon gemerkt, boah, das kann ich auch oder das könnte ich auch, da sehe ich mich auch. Und nach der Hälfte kam eine Comedian, die hat irgendwie sehr viele Witze über sich selbst und auch über ihren Bodytype gemacht. Mhm. Die war so ein etwas fester gebaut auf jeden Fall, hatte auch so lange zerzauste Haare und hat dann irgendwie so einen Witz über sich und Hagrid gemacht.
Mhm.
Wo ich auch schon so war, uah. So.
Krass.
Und der Gedanke danach...
Aber das, was halt alle im Raum denken, so mäßig so.
Genau, also so, ne? Ich glaube, niemand hat direkt Hagrid gedacht. So, aber als sie es denen gesagt hat, war halt einfach so... Ich fand's so Gangster, weil ich mir danach noch lange dachte, boah... Darauf kommt man nicht einfach so. Yeah. Ne? Du setzt dich nicht hin und bist so, oh, das ist lustig, sondern entweder du hast dich selbst im Spiegel irgendwie früher damit fertig gemacht oder irgendjemand.
Bild mit Hagrid.
Ja, oder irgendjemand in der Schule hat diesen Kommentar gebracht.
Ja, wahrscheinlich.
So, und irgendwie sowas, die Art von Selbsttherapie, so irgendwas zu finden, was mal früher sicher richtig wehgetan hat und dann einfach 100 Leuten so hinzurotzen, als hätte es nicht mal richtig wehgetan.
Ja.
Nur damit die was zu lachen haben. Und du dir selbst auch zeigen kannst, nee, ich komme damit klar oder nee, das ist nicht mehr so ein Ding für mich. Das hat mich abgeholt. Der Gedanke hat mich nicht losgelassen. Und da war ich schon so, ich bin da rausgegangen und war schon so, boah, es gibt so ein paar alte Familienstrukturen, darüber reden wir jetzt. So, damit bin ich jetzt d'accord, aber früher war das nicht okay für mich oder so. Also gerade so diese unterschiedlichen Erziehungswege zwischen meiner Mom und meinem Dad. Meine Mom ist so Österreicherin, Sozialpädagogin. Mhm. Die hat mit mir Verträge unterschrieben, mit Taschengeld, nur damit ich, keine Ahnung, mein Zimmer aufräume und so.
Okay,
also
crazy.
Da gab's Deals und wilde Sachen, wo mein Dad daneben stand, einfach nur den Kopf geschüttelt hat. So. Bei meiner Mom war das so ganz anders. Und es war aber lange halt, also sehr lange, gerade in meiner Jugend, halt einfach noch so im gleichen Haushalt, hat das gleiche stattgefunden. Und wir waren so ab 6, 7 Jahren, war klar, mit meinem Dad brauchst du kein Wort zu diskutieren, sonst setzt du was. Und mit meiner Mom kannst du jedes Nein kannst du zu einem Ja drehen. Wenn du genug
krass.
Diskutierst.
Mit guten Argumenten.
Genau,
quasi.
Gute Argumente oder einfach langer Atem. Ja. Irgendwann hat die aufgegeben. Und das war ein total Film. Aber das sind eben so Sachen, wo ich schon war, okay, darüber könnte ich jetzt reden. Damit kann ich jetzt umgehen. Oder eben, ne, ich bin in einer kranken Patchwork-Family groß geworden. Meine Mutter hat in der ersten Ehe vor meinem Dad einen Türken geheiratet. Meine Schwester ist halb Türkin, halb Österreicherin. Der hat auch nochmal neu geheiratet. Ich habe einen meine Stiefschwester, die ist auch nochmal kunterbunt. Ich habe einen Stiefbruder, der hat sich geoutet vor ein paar Jahren. Und ganz oben dran sitzt mein österreichischer, sehr, sehr rassistischer Opa, der so nur die Hälfte seiner Enkel überhaupt ertragen konnte. So, wo ich auch viel in der Comedy drüber rede, wo ich mir denke, hey, mein Opa mittlerweile, der tut mir leid.
Aber das können halt auch viele Leute greifen.
Genau, man ist
halt
so, und irgendwann wirst du älter und du bist so, klar, warum hat Opa mich nie gemocht und so, und irgendwann verfluchst du deinen Opa und at this point, mein Opa tut mir nur noch leid. Ich denke so,
komplett
stell dir
von
vor,
allen
du hast
Seiten
solche rassistischen Strukturen in deinem Kopf und dann sieht deine Tochter so das und geht so in die ganz andere Richtung. Auf einmal, ne, deine Enkelkinder sind alle so wie in der Sesamstraße, alle bunt und du musst damit klarkommen. Der arme Mann, Digga. Also ich bin cool mit ihm, er noch nicht mit mir, aber vielleicht lernt das noch, keine Ahnung. Aber es sind Sachen, die man verarbeitet in der Comedy, die total gut, das war, bevor ich überhaupt angefangen habe mit Comedy, war klar, darüber will ich reden, das werden meine ersten Themen. So, und das Date war auch schön, ich habe sie nie wieder gesehen.
Ich wollte gerade sagen, dieses Date, was ist mit diesem Date passiert?
Es ist nichts passiert, leider. Ich habe sie nie wieder gesehen, aber Comedy ist noch ganz lange in meinem Kopf geblieben danach. Also das war echt.
Das war die
also,
Liebe, die du gefunden
dass
hast.
Dass sie das irgendwann sehen sollte, vielen Dank dir, das war echt toll.
Krass, ne? Wenn man jetzt überlegt, du hast die nie wieder gesehen, aber irgendwie hat die so in dem Moment so dein ganzes Leben umgeswitcht.
Ja, ich werde wahrscheinlich noch in 10 Jahren, 20 Jahren über sie nachdenken. Einfach
hast
nur,
du sie auch noch so im Kopf so manchmal? Also erinnerst du dich da so manchmal?
An den Tag.
Ist ja total random, so ein erstes Date, wo sie wahrscheinlich danach niemals gedacht hätte, so... Also hast du irgendwie gesagt, du willst es auch machen danach?
Ich weiß, ich habe danach noch darüber geredet und gesagt, ich will es auch machen. Ich glaube nicht, dass sie mich so richtig ernst genommen hat in dem Moment.
Geh mal nach Hause, ich muss mein erstes Set schreiben.
Ja, sie war echt. Also sie war so, und was ist jetzt? So eher die Richtung. Aber das war, ich hatte da schon noch so Full-Circle-Moments. Ich habe dann, ne, ich glaube, es hat so schon noch fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann wirklich mit der Comedy dann so selber angefangen habe. Aber gerade die eine Comedian, die an dem Tag halt eben diesen Joke gemacht hat, auch über dieses Hagrid-Ding, die mittlerweile ist die einfach eine Kollegin, ne? Also, geil, das gab dann nice. So mein erstes Open Mic, was ich in Hamburg, mein allererstes Open Mic habe ich dann irgendwie dreiviertel Jahr später in Berlin gemacht, weil ich war so, ey, ich mach das nicht in der Stadt, wo ich lebe, ja. So egal, weil du weißt nicht, wie es läuft, ja, niemand soll das sehen. Aber das erste Mic in Hamburg, da war sie dann da und jetzt hatte ich irgendwie vor so einem halben Jahr, ich habe mich mit einem Comedy-Kollegen, der hat eine riesige Show bei sich in der Kleinstadt in Emden in Ostfriesland gemacht, Asan, und hatte eben so, da war ich dann eingeladen, Felix Lobrecht war da, der ist irgendwie sein Opener gerade und sie ist eben auch aufgetreten, das war irgendwie vor 600-700 Leuten und das war so für mich so, okay, clock in, zwei Jahre Comedy ist vorbei und du bist jetzt irgendwie bei einer Mixshow mit Felix Lobrecht, mit genau dieser Comedian, die du damals gesehen hast, die dich so inspiriert hat. Und Samuel Sibilski, der hat auch einen Podcast, auch Berliner Comedian und den habe ich früher, das war der erste, den ich auf YouTube gesehen habe, als ich dann so deutsche Comedy gegoogelt habe, wo ich war so, okay,
Research gemacht,
das sehe ich mich, der macht so ein bisschen Dark Comedy und der ist ehemaliger so, was ist, Battle Rapper, hat früher so Battle Rap gemacht. Und,
so Rapper-Mittwoch-mäßig.
Genau, wirklich so Rapper-Mittwoch. Ach, krass. So A Cappella, VBT, gegen keine Kapital. Ahnung. Genau solche Sachen. Ja. Und das war krass, weil das waren eben genau die vier Leute bei so einer riesigen Mixshow. Und da war ich dann so, okay, krass, so können Sachen zusammenspielen. Und wenn man sich mal, ne, wenn man so mal einfach sich selbst auspackt und sagt, okay, ich probiere jetzt was Neues, ich gehe aus meiner Komfortzone raus und probiere einfach was komplett Wildes aus, um irgendwie voranzukommen. Dann lohnt sich das. Und es lohnt sich immer, weil egal, ob man dann was Neues gefunden hat, alleine diesen Push, den es dir gibt, einfach mal was ausprobiert zu haben und gemerkt zu haben, es geht nie so schief, wie man sich am Anfang Sorgen machen könnte, was alles passieren kann.
Ja, die Angst ist eh immer viel größer. Also
und die Confidence, die man daraus zieht, ist es immer wert. Also selbst wenn Comedy jetzt nicht irgendwie mein Lebensweg danach geworden wäre, hätte ich sicher nicht bereut, ausprobiert zu haben.
Eh so dieses ganze Fehlerkultur, alles so als negativ konnotiert, finde ich eh ganz schrecklich so. Ne?
Ja, weil man sieht es halt, ne? Du siehst es ja auf Social Media, du siehst, jemand hat was angefangen und ist direkt krass damit geworden, ja. Weil sonst hättest du es gar nicht gesehen.
Ja, ja.
Ne? Die ganzen Leute oder die ganzen Sachen, die gleiche Person davor ausprobiert hat, die nicht geklappt haben, die hast du alle nicht gesehen. Das heißt, du hast immer diesen Erwartungshorizont, dass wenn du irgendwas anfasst, dass es direkt zu Gold wird und das ist halt Bullshit.
Ja, es gibt jetzt halt auch Leute, die dann sowas gucken würden und sagen würden, so, ja, ich werde jetzt auch Comedian und das wird schon geil so. Ich also hoffentlich so, aber es ist halt immer so, so, es funktioniert irgendwie direkt von Anfang an so
Weg
mäßig.
Und es ist auch nicht einfach und so, aber einfach dieses Ding, ich weiß noch genau, ich habe dann ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ich bin schon jemand, ich fange ja nicht direkt an, ich habe nicht so die höchste Selbstdisziplin, ich bin jemand, der redet einfach ganz viel.
Ich
habe ab dem Moment, wo ich das gesehen habe, bin ich danach nach Hause und habe einfach allen Menschen, die ich getroffen habe, neu oder alt, gesagt, ich fange jetzt an mit Comedy. Und
aber du gibst damit ja den Raum auf, weißt du, ich meine, du machst den Raum auf, die Leute wissen schon, es kommt jetzt bald irgendwas.
Genau, und Leute kommen zu dir und die hören das und so, egal ob sie es ernst nehmen oder nicht, wenn die irgendwo anders dann sind und gehört haben, hey, keine Ahnung, da ist ein Comedian oder da ist jemand, der macht sowas oder der war letztens wieder da, die kommen das nächste Mal zu dir und sind so, hey, Freddy, meintest du nicht, du willst anfangen mit Comedy?
Ich hab
letztens jemanden kennengelernt oder letztens hat mir jemand was von einem Open Mic erzählt und so ging das dann irgendwie schon voran und hat sich noch ein halbes Jahr gezogen, da war ich dann irgendwann wirklich auch genervt, weil ich dann wirklich gar nicht mehr studiert habe, also oder
einer wollte
nicht mehr so
einfach
tun
nur sein
konnte.
Studium fertig machen.
Keine Chance. Also das war dann viertes Semester und dann war klar, okay, das butter ich weg, da passiert gar nichts.
Hast du es abgebrochen?
Ich habe es abgebrochen dann letztendlich. Geil. Also ja. Ich habe es abgebrochen. Ich war dann, glaube ich, 3 Jahre schon wieder in Hamburg und vor allem 3 Jahre aus diesem Lateinamerika-Trip zurück und war so, okay, ich habe mein ganzes Spanisch auch wieder verloren. Ich bin mit sehr vielen Sprachen zu Hause aufgewachsen. Also meine Mutter und meine Schwester haben nur Türkisch zu Hause gesprochen, weil meine Mutter unbedingt wollte, dass meine Schwester ihr Türkisch
verhält.
Alter,
du hast ja wirklich alles da so
mein
ganz
Vater
viele
und ich
verschiedene
haben nur
Stationen.
Französisch gesprochen. Ach, also es gab mindestens 3 Sprachen, die zu Hause einfach so standardmäßig im Umlauf waren.
Also so Türkisch-Französisch auch gemixt so manchmal so?
Meine Mom, ne? Weil dann halt 2 Kinder gleichzeitig und dann ballert die nach links und rechts. So, ich habe, also meine Schwester ist früh ausgezogen, die war sehr viel älter als ich, 9, 10 Jahre älter. Das heißt, ab dem ich 8 Jahre alt war, gab es kein Türkisch mehr zu Hause eigentlich. Aber bis dato war wild. Also es war wirklich.
Aber kannst du so ein bisschen Türkisch dadurch?
Ich verstehe noch Sachen, aber ich spreche gar kein Türkisch mehr. Nee, also das war dann auch, es war auch schwierig genug für meine Eltern, das durchzusetzen, dass das Französisch bleibt. Ja. Irgendwie so. Aber das ging schon wild. Also ich weiß noch, so in der Grundschule, ich hatte manchmal so Freunde zu Besuch, dann saßen die mit uns abends am Esstisch und dann haben die einfach angefangen zu weinen, weil halt so drei Sprachen gesprochen werden. Die waren so, what the fuck passiert hier? Und ich weiß noch, irgendwann hat mal so eine Freundin, also eine Bekannte angerufen und war so, die will nicht mehr bei uns zu Hause Abend essen, weil das immer zu verwirrend ist. Das hat mich getroffen als Kind, weil ich war so, Freunde wollen einfach nicht mehr zum Essen kommen, weil so viel Quatsch geredet wird.
Einfach zäulen, Digga.
Ich war es halt entgewohnt, auch irgendwie so, ich sag was zu meinem Vater auf Französisch und sprich das dann nochmal für meine Schwester auf Deutsch aus, damit sie auch weiß, was gerade gesprochen wird und so Sachen dreimal wiederholt.
Weil den Schaden bekommen, wenn die meine getötet haben. Also,
das war echt, es war cool im Nachhinein, es hat mir viel gegeben, auch so eine Sprachaffinität mittlerweile. Also das ist auch, glaube ich, eines der wenigen Sachen, weil ich bin schon ein harter Legastheniker, ich habe auch ADHS oder ADS zumindest und Sprachen so ist das Einzige, was mir liegt. Ne? Ja. Also ich auch Schreiben, Lesen ist dann immer die Challenge danach, aber schick mich in ein Land, gib mir ein halbes Jahr und so.
Ja,
ne?
Ja, safe.
Ich habe irgendwann so Dänisch geflötet, was so gar keinen Sinn gemacht hat. Ich habe auch jetzt, ne? Ich frage mich bis heute, warum ich so Dänisch gelernt habe. Das braucht ja wirklich kein Mensch. Es klingt auch einfach echt nur lustig.
Warte, gibt's Dänisch? Tak ist ja.
Tak ist Danke.
Danke. Ja. Ja.
Tak ist Danke. Gern geschehen ist der Wasserlit. Ich glaube, der einzige, den Satz, den ich am besten konnte, war Hi, ja, Fredrik de Tyskland, ja, snakker ikke dansk, onski. Nee, nee. Und es war einfach nur, hallo, ich heiße Freddy, ich spreche kein Dänisch. Und das wollte ich aber in einem perfekten Dänisch sagen, so dass jeder erstmal so, hä, was?
Der verarscht mich gerade. Ja. So, ja.
Und danach kommt aber nichts mehr. Dann sagst
das hat sich
so,
gerade ganz komisch angehört. Ey, ich habe es auch noch nie gehört.
So eine weirde Sprache, es ist so wild. Aber, genau, nee, aber das ist schon sowas, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Ja. Also so ein Multikulti-Ding.
Ja, aber du hast ja unnormal viel, was du einfach so, wenn du wirklich selbst dich verarbeitest, dann kannst du ja alles
voll.
Bam, bam, bam.
Genau. Und dann, ich bin da dann, also da war ich dann so ein bisschen lost. Ich bin wieder in Hamburg angekommen, aber ich habe das Studium nicht mehr ernst gemacht. Ich habe gemodelt, aber gemerkt, das wird auch nicht, ne, ich werde damit nicht für immer irgendwie funktionieren. Und dann habe ich irgendwie, wollte ich wieder was Verrücktes machen. Und dann bin ich einfach nach Madrid. Ich habe da auch einfach wirklich ganz lang einfach nur drüber geredet. Meinte, hey, ich möchte nach Madrid ziehen und mein Spanisch wieder auffrischen. Und dann habe ich irgendwann irgendwie so einen Job bekommen, auch übers Modeln. Und habe meine ganzen Sachen gepackt und habe dem Kunden gesagt, ich möchte danach irgendwie, zwar auch irgendwo in Schweden, irgendwie so einen Job. Ja. Und habe gesagt, ich möchte danach nach Madrid fliegen. Also der Rückflug gerne nach Madrid. Und dann habe ich meinen ganzen Kram gepackt, irgendwie drei Gepäck extra gebucht und bin zu diesem Shooting, da zwei Tage irgendeine Kampagne gemacht und bin dann nach Madrid und bin in Madrid gelandet. Zwar auch, das war ein bisschen lost, also wirklich, ich habe mich
bist
nicht...
Bist du da irgendwas so...
Ich habe nichts gekannt, wie wirklich. Ich habe zwei Wochen in einem Hostel gelebt in Madrid und...
Mit einem
hatte Hostel,
Hab und Gut, Digga, was ist los?
Und ich hatte Hostel halt auch so im Kopf als was voll cool ist und so
das
weltoffen
ist so
und so.
Cool. Das
und Hostels,
ist so nicht
nee,
cool,
da wo ich halt war, in Lateinamerika und Mexiko, sind Hostels halt fresh, ne? Ja. Weil du triffst so weltoffene Menschen, alle sind am Reisen, alle haben Bock.
In Madrid ist
so
nicht so
Community,
big, Bro.
Aber Hostels in Großstädten ist ja einfach nur eklig. Ja. Du hast so Leute, die halt einfach wirklich so...
Stinken alles,
genau,
Alter.
Die sich nichts leisten wollen, also oder kein Geld für die Stadt ausgeben wollen. Und dann hast du so viele frustrierte Männer, die halt irgendwie gerade von zu Hause rausgeflogen sind und jetzt ihr Leben wieder auf die Beine stellen wollen. Und dann hast du halt Obdachlose, die sich halt in der Nacht, also eine Nacht leisten konnten, diese Woche. Also es ist ein sehr, sehr frustrierender Ort. Und da war Loki Tiefpunkt auf jeden Fall.
Da, hier, wie lange bist du in Madrid geblieben?
Ich habe es insgesamt, glaube ich, so zwei Monate knapp geschafft. Also ich habe eineinhalb Wochen in diesem Ding gelebt. Das war wirklich Tiefpunkt. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, habe in so einem deutsch-französischen Callcenter so Anrufe angenommen. Ich hatte eine Agentur in Madrid gefunden, aber nicht einen Job in Madrid bekommen.
Ja,
Spanien ist halt einfach wieder andere, ne? Das ist genau anderer
Markt,
ein anderer Markt, du bist ein anderer Typ. Da gibt's dann halt auch doch wieder sehr viel mehr Leute in meinem Hauptton oder in meiner Typ-Area. So, da lief dann gar nichts mehr. Das war echt, das war genau das passiert, wovor ich dann immer so die Jahre vor Angst hatte, wo ich werde, hey, wenn diese Modelstand bei den Bett bricht, was machst du dann?
Und also einfach Studium abgebrochen.
Du hast ja kein Studium gerade, wo geht's hin? da war ich so, ich habe mich dann schon irgendwie Madrid ein bisschen kennengelernt, versucht irgendwie ein bisschen spanische Leute kennenzulernen, Basketballplatz abgehangen und halt 2 Wochen in diesem deutsch-französischen Callcenter gearbeitet und da auch gemerkt, das wird auch nichts mehr. Also so ein 9-to-5-Job, jeden Tag um 8 Uhr da zu sitzen und irgendwelche Anrufe auf Französisch und irgendwelche Leute irgendeinen Stromanbieter andrehen, ja. Das kann ich nicht. Oder also vor allem dieses 8 bis 18 Uhr arbeiten.
Ich habe das auch. Also ich kam aus der Gastro rein, theoretisch. Ja. Also ich habe 5 Jahre, 6 Jahre Gastro gemacht und war dann irgendwann so, Bruder, ich werde nicht mehr bis 23, 12, 1, 2 bis 5 Uhr morgens Hochzeiten irgendwie kellnern oder so. Ich werde es einfach nicht mehr machen.
Ja.
Ich bin tatsächlich auch im Callcenter gelandet.
Ja,
ich war auch im Callcenter, aber ich war ein Jahr da.
Ein Jahr?
Ja.
Aber
ich habe den Leuten beigebracht zu telefonieren.
Du hast so Training.
Ich habe die Schulung, ja, ich wurde nach einer Woche befördert.
Geil. Das ist, glaube ich, nochmal deutlich interessanter, genau.
Ja, ja.
Weil du kommst dir einfach auch nicht vor wie so ein Arsch, ne? Weil du musst
geht
jetzt
nicht,
irgendwelche
armen
Leute anrufen. Also die Leute, die bei uns angerufen haben, das Unternehmen war, glaube ich, kein korrektes Unternehmen. Aber die Leute, die bei uns angerufen haben, wollten eigentlich ihren Stromanbieter anrufen, weil die halt mit irgendwas nicht zufrieden sind. Und das ist aber, die Werbung ist so geschaltet, dass unsere Nummer immer vor dem eigentlichen Stromanbieter kommt. Das heißt, die rufen da an und die wollen eigentlich wie ganz anders. Und du musst sie halt innerhalb von 10, 20 Sekunden überzeugen, dass sie dich wollen.
Ja, ja.
Und du bist so, hey, egal was ihr Stromanbieter, was sie da wollen, ich glaube, ich kann ihnen einen besseren Deal liefern.
So,
es geht darum, ihn eigentlich von den anderen Stromanbietern wegzuziehen. Und Alter, das macht halt nicht so viel Spaß, ne? Also, und es kann Spaß machen, da gab es Leute, die sind darin aufgegangen, weil die was.
Ah, die haben auch Filme dann geschoben, so. Die haben kranke Filme, Provisionen, Filme
genau,
geschoben.
Genau, es
geht halt
alles auf Provision, das heißt, du hast so Calls und so auf Schnelligkeit und ach, ich habe das eine Woche durchgezogen. Keine Ahnung, ob ich das länger gepackt hätte, aber da war mir dann echt klar, okay, das wird auch nichts. Und dann war ich irgendwie, hab dann zum Glück ein WG-Zimmer gefunden in Madrid. Und dann saß ich da alleine in meinem WG-Zimmer ohne Fenster oder mit einem Fenster in so einen Innenhof rein. Also es war sehr dunkel, wie ich da gelebt habe.
Das ist nicht gut, dieses dunkle Leben. Ich hab das jetzt auch aufgegeben. Das
es waren
macht dich kirre.
4 Leute in dem Ding, so 2, keine Ahnung, auch Dudes, einer hat irgendwie Schauspiel studiert. Und die Wohnung hat aber so einem 60-jährigen Castellero, ne, so ein Ur-Madrid-Tut gehört. Der hat Kette geraucht in der Wohnung.
Die alle Wände gelb.
Also wirklich, wirklich. Also, ne, mein Zimmer war in Ordnung, aber der Rest war schon Taffy. Also, das war eine spannende Zeit, aber ich war auch bewusst, das Einzige, was es wirklich gebracht hat, war, ich wollte irgendwie mal wieder so alleine sein. Ich kenne mich, ich bin so ein Typ, der ist immer unter Leuten, immer unter Freunden. Und ich war so, ich muss irgendwie irgendwo hin, um irgendwie jetzt mal für mich selber zu gucken, was ich machen will. Und dafür hat Madrid schon, ich habe mich freiwillig in so einen Tiefpunkt manövriert und in so einen Ort, wo ich irgendwie alleine war. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich dann wirklich nach so einem Monat Madrid war ich alleine in meinem Zimmer und war so, okay, ich muss irgendwas finden. Und dann habe ich Comedy-Schule Deutschland gegoogelt.
Ich will Comedy lernen.
Größer Quatsch.
Aber gibt's sowas?
Es gibt eine Schulung zum Kabarettisten und Comedian in Hamburg an der Schauspielschule.
Ja.
Und dann habe ich mich da online beworben. Und über den Zoom-Call in meiner kleinen Besenkammer habe ich dann da denen so einen Call gehabt.
Witzig, dass es sowas überhaupt gibt.
Ja, ja. Es ist auch, also wenn man sowas ganz, ganz ernst nimmt, dann kann man das schon machen. An sich, ne, ich weiß noch, ich hab mich dann da beworben und ich habe danach einen Kollegen angerufen, der wohnt hier in Berlin, der macht so Musik viel und aber halt auch so, der ist so ganz gegen System, ne? Der macht das halt on the base, der macht das für die Kunst und so. Der ist so wirklich so Artist durch und durch und so überhaupt nicht kommerziell. Alles, was kommerziell ist, ist wack und so. Also er ist da auch schon wieder ein bisschen zu hippie für meinen Film.
Ja.
Aber der hat mich angerufen und er meinte, und ich habe ihm das gesagt, so eigentlich relativ stolz, so hey, ich habe mich da jetzt angemeldet und so, ich ziehe das jetzt endlich durch.
Der hat dich komplett
und er war so, nee, der war echt so, er wollte es mir gar nicht sagen, aber er war halt so, ey, Freddy, das ist cool, ich freue mich für dich, weil ich glaube, dann wird es dazu führen, dass du endlich mal was so durchziehst und so. Aber low-key und so, also das schon so ein bisschen, als würdest du jetzt auf eine Rap-Schule gehen.
Ja,
und so.
Aber das stimmt ja auch.
Ich glaube, Comedy ist schon was, wo man sich so reinhasselt, wo man auch einfach erstmal auf die Bühne geht und ein bisschen
Rap-Schule
verkackt,
ist guter
so,
Vergleich,
um
ja,
so
ja.
zu lernen, ne? Und sich da so durchboxt für die Kunst und so. Du gehst nicht einfach auf eine Schule.
Ich habe einen Abschluss, ich habe ein Zertifikat, ich darf hier auf die Bühne, Leute.
Genau, das ist auf Zertifikat, also mit so einem Zertifikat auf so ein Rap-Battle gehen und sagen, nein, ich kann das. Weißt du, weil Leute sagen, Bruder, rap erstmal.
Du bist so voll backgerostet, zeig uns, so, nein, 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 Leute, ich habe ein Zertifikat.
Deine Reimstrukturen haben mir gar nicht gepasst. Weißt du, und ich check den auch, ne? Ich kann das trotzdem jedem ans Herz legen, wenn jemand Lust hat, mit Comedy anzufangen, guck's dir an, geh auf Open Mics, und wenn du an gar keinen Anhaltspunkt willst, es gibt gerade in Berlin und in den Großstädten, es gibt so die ganzen Comedy-Clubs, die bieten so einen Workshop für ein Wochenende an, das ist bezahlbar, das ist super zum Reinschnuppern, du hast danach direkt eine Bühne, sowas reicht. Mein Ding war auch cool. Das hat wirklich zur Folge gehabt, dass ich das danach durchgezogen habe.
Ja, wenn das, ne, alle Wege führen nach Rom, so am Ende,
genau,
des Tages so.
Genau, also das war, für mich war das schon das Richtige. Es war auch irgendwie spannend, weil ich habe dann irgendwie so einen Schülerstatus bekommen für den Zeitraum. Dann hatte ich auf einmal wieder Kindergeld und irgendwie so und Familienversicherung und so. Also ich habe fast wieder Geld gespart. Aber es war für mich der Grund zu sagen, okay, jetzt hängen wir dieses Madrid-Kapitel nach 2 Monaten wieder an den Nagel. Hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte.
Ja.
Aber ich ziehe wieder zurück nach Hamburg, wieder in die alte WG und mache da erstmal diese Comedy-Class. Und wir waren eine total wilde Truppe. Es gibt tatsächlich eine aus dieser Truppe, die auch sehr, sehr erfolgreich als Comedian jetzt geworden ist nach 2 Jahren. Die, also jetzt auch auf Solo-Tour, eigene Fernsehsachen und so.
Darfst du sagen, wer sie ist?
Anissa heißt sie, Anissa Lucif. So eine Comedian. Es war interessant, weil wir waren 7 Leute komplett durchgemischt. Ich war eher einer der Jüngsten da, der Rest war eher so U50. Da waren 1, 2 so total süß, ne, alle total freundlich. Der Einzige, der wirklich Comedian war von den Lehrern, ist so ein älterer Hamburger Stand-Up-Comedian. Der war so ein bisschen, der war cool, der hat uns viele gute Tipps gegeben, aber der hat selber seine Karriere halt nie so durchgezogen, wie er, glaube ich, gern hätte.
Also aber Coaches don't play, Bro.
Der war am ersten Tag zu uns und war so, stellt euch alle darauf ein, dass keiner von euch mit Comedy Geld verdienen wird. Und so. Wenn ihr davon leben wollt, müsst ihr Coachings machen und so. Und dann hat er aber auch rübergeguckt und war so, außer du und Anissa, ihr könnt es vielleicht. Und er wollte es auch gar nicht begründen, ja, ne? Wir waren halt die einzigen 2 mit Migrationshintergrund. Ach so. Aber er hat recht behalten, ne? Sie ist halt eine total coole, die kommt irgendwie, also algerische Wurzeln, in Düsseldorf groß geworden, mit Kopftuch und hat aber Medizin studiert und hat in der Charité hier in Berlin so zu Corona-Hochzeiten gearbeitet als Ärztin und dann gesagt, hey, fuck it, ich hab mich hier gerade tot gearbeitet, ich bin Anfang 30, mach das nicht mehr mit. Hat aufgehört, als Ärztin zu arbeiten und hat eben auch auf eine Comedy-Schule zu gehen. Die ist halt jetzt erfolgreiche Comedian, so. Genau.
Aber es sind ja gute Referenzen dann irgendwie auch für diese Comedy-Schule.
Die Schule,
ne?
Ja, ja, die freuen sich richtig. Die freuen sich. Wo ich dann auch immer war so, ey, chill mal. So, wir haben schon selber gehasselt danach.
Aber haben die, also nehmen die euch so als Aushängeschild jetzt so zwischendurch?
Hier, also ich bin da mehr auf der Instagram-Seite, als mir lieb ist, glaube ich. Aber auch gegönnt, ne? Also, weil die haben schon den Weg geebnet. Ja, ja. Also, das war der Grund, wo ich dann nach so ein paar Monaten, wo wir da waren, wo ich danach war, okay, wenn ich jetzt nicht auf die Bühne gehe, wenn ich mich jetzt nicht da irgendwie ausprobiere, dann war das ja auch alles Quatsch.
Ja.
So, und dann bin ich nach Berlin, hab mich hier bei so einem Open Mic, Mad Monkey Comedy Club.
Da war ich auch regelmäßig.
Genau, das ist so,
das
einer der, ich glaube, die Berliner kennen den, also da Eberswalder.
Bei Reza.
Genau, ja, ja, genau. Und die haben irgendwie 3 Dings, ne? Das ist wie so ein, ist ein altes Kino, die haben einen größeren Saal, einen kleineren und einen ganz kleinen für so Late-Night-Shows und so. Und cooler Ort, das ist so eins der Urgesteine, was so deutsche Comedy angeht. Ich glaub,
aber ist auch gut, wenn du da auf der Bühne bist, schon so, ist doch eigentlich schon,
genau,
ganz,
ich
geil.
Ich
hab
da so einen Spot bekommen, 5 Minuten. Ja. Hab die 5 Minuten überlebt. Ne? Erster Comedy-Auftritt ist immer okay, weil die Moderatoren alle sagen dich halt an, als jemand, hey, seid nett zu dem,
ja,
der ist
ja
das erste Mal da.
Kriegst so Mitleidsapplaus,
genau,
mäßig.
Das,
so.
Das, komm, die haben Bock, wenn du denen irgendwas gibst, was ein bisschen lachbar ist, dann lachen die schon.
Was war dein erstes Set?
Da ging es auch um, ging tatsächlich schon so um mein Nazi-Opa. Mit dem Begriff ist immer ein bisschen hart rumzuschmeißen. Aber ja, genau. Also
einfach das alles.
Und
so,
genau, und um meine Patchwork-Family.
Aber das müssen die Leute ja lustig gefunden
das,
haben. So.
Genau, man hat halt, da habe ich schon gemerkt, das Thema, was ich aufmache, diese ganzen Sachen, die sind witzig und das funktioniert auch. Und meine Haltung dazu ist irgendwie ehrlich genug dazu, irgendwie Leute haben
du
kein
halt
Mitleid
mittendrin
mit mir und Leute sind aber auch so, haben da vollstes Verständnis. Es ist so leicht shocking, aber eben halt genau in so einer guten Balance. Deswegen für mich war ab Tag 1 klar, ich mach das weiter und dann ging es super schnell. Also wirklich, die letzten 2 Jahre waren wirklich
in im
Vergleich zu, wie ich davor gechillt habe, also im Vergleich, wie ich davor die 4 Jahre meine Eier gechillt habe, bin die letzten 2 Jahre zum ersten Mal wirklich viel gehasselt. Und wenn man mal was gefunden hat, für was man brennt und was einem Spaß macht, dann fühlt sich auch kaum mehr wie Arbeit an. Und das ist, also ich von mir hätte mit 23 nie gedacht, dass ich sowas finde noch. Witzig. Aber genau, es sind eigentlich Zufälle, und wenn man echt offen durchs Leben geht und versucht, so für solche Optionen, ich war jetzt nie der übermotivierteste Typ oder so der Hustler, aber ich war jemand, der nie Nein gesagt hat zu was Neuem. Ja. Und immer wenn sich irgendwas, egal wie wild und wie viel Angst mir irgendwas gemacht hat, wenn sich eine Option ergeben hat, irgendwas Neues auszuprobieren, dann einfach mal reingehen. Ja. So, man bereut selten. So.
Ich kann es auch nur bestätigen. Also ich finde es lustig, weil es auch irgendwie bei mir mit 23 auch so mit Social Media das erste Mal so richtig angefangen hat. Ja. So. Und es, wie du schon gesagt hast, war so dieser Punkt, wenn es sich nicht anfühlt wie Arbeit, sondern wie so ein Hobby, kann ich mich auch voll da reinfallen lassen. Genau. So.
Und dann findet man meistens einen Weg, irgendwie Geld damit zu verdienen. Ja. So. Und wenn nicht, dann ist es halt dein Hobby. Dann wird dir, egal was du dann machst, um Geld zu verdienen, wird dir tausendmal leichter fallen, weil du etwas hast, was du außerhalb von deiner Arbeit brennst. Also ich glaube, es ist nie falsch. So, und seitdem ging viel, das ging sehr schnell an. Ich war in München, da war dieser Michael Mittermeier, der ist so ein alteingesessener deutscher Comedian.
Irgendwo hör den Namen, kenne ich. Ja.
Der war einer der ersten, der mich dann relativ viel supportet hat. So, dann bin ich einfach auch so, ich hatte noch so ein bisschen, ne, Modeln ist ja sowas, das zahlt erst alle 3-4 Monate aus.
Mhm.
Und dann war klar, okay, ich will jetzt mit Comedy anfangen, und ich bin direkt rein. Ich wusste, ich krieg noch irgendwie so 3 Jobs bezahlt. Ich habe jetzt so 2-3 Monate, in denen ich noch nicht wirklich viel Geld damit verdienen muss.
Ja.
Ich nutze die, und ich bin wirklich nur durchs Land gefahren, habe einfach viel irgendwie so.
Aber hast du denn einfach Shows angeguckt?
Ich bin auf Shows gegangen. Ich habe allen möglichen Comedy-Clubs in Deutschland geschrieben, meinte, hey, kann ich spielen, kann ich spielen?
Krass.
Und dann spielst du 2-3 Monate, je nachdem, wie schnell es geht, halt 2-3 Monate umsonst überall. Wenn du dich da approved hast, wenn du gute 10 Minuten hast, dann kannst du schon Geld verdienen. Mit guten 10 Minuten kannst du Mixed-Shows spielen, 15 eher. Und dann kriegst du halt irgendwie mal schnell so 100, 150 Euro für einen Auftritt. Und dann musst du halt für 150 Euro durch Deutschland fahren.
Ja.
Aber es summiert sich, und es wird immer mehr, und es geht immer schneller, und Leute laden dich halt dann wieder ein, und irgendwann,
weil die es gut fanden.
Genau, wenn du es gut machst, Gagen werden irgendwie höher, und dadurch entwickelst du dich halt total schnell weiter, und irgendwie, ey, ich habe da voll viel gebrannt. Das hat jetzt dann letztes Jahr angefangen, dass ich da irgendwie auch über Mittermeier den Kaya Yana kennengelernt habe.
Mhm.
Und der ist jetzt auf jeden Fall auch Big Supporter. Wir machen jetzt gerade die Deutschlandtour zusammen. Das ist seine letzte Solotour. Und ich bin sein Opener. Und jetzt, also ich habe dieses Jahr Arenen gesehen. Ich war jetzt vor ein paar Monaten in der Uber Arena, in der Barclays Arena. Ne? Ich meine, ich fülle sie nicht selber, aber ich stehe da und mache irgendwie 15 Minuten Opening.
Die Leute
hören
dir zu.
Genau. Und Ich liebe das. Krass. Es macht mir total viel Spaß. Es gibt mir viel. Ich war nach 3 Monaten klar, ich will nicht mehr modeln. Ich hatte schulterlange Dreadlocks. Ich habe meine Dreads geliebt auch, aber ich habe mich nicht getraut, meine Haare abzuschneiden.
Ja, weil die Jobs vielleicht dann durchwegfallen.
Genau, weil
so.
Du dann ein neues Buch machen musst.
Ja.
Du verlierst deine Standardkunden. Und ich war immer so, boah, das ist mir zu risky. So, da, du bist dann auch wieder, so wie du gesagt hast, ne, Modeln ist eine überoberflächliche Szene. Du wirst ganz klar in Kategorien eingeteilt. Wenn ich mit Dreadlocks rumlaufe und Model, dann ist es Kategorie irgendwie Fresh Urban, und du kannst das. Wenn ich mir jetzt die Haare wieder kurz schneide, dann bin ich einfach nur in dieser Fraktion Afro-Deutsch, Light-Skin-Fraktion.
Ja.
Dann konkurrierst du wieder mit ganz anderen. Da gibt es Light-Skins mit Freckles und grünen Augen, die tun so, als könnten sie besser sehen. Da hast du keine Chance. Also, das ist ja, die haben gewonnen. Ist okay. Also, fair Deal.
Aber was sagst du da? Was sagst du da?
Nee, aber oh Mann. Aber ich habe sie an dem Tag abgeschnitten und war so, okay, ich probiere jetzt
Ende.
Das Neue, das ist okay. Und ich habe danach auch erstmal 3-4 Monate keinen Modeljob mehr bekommen.
Checke.
Und ich war so, oh krass, aua. So, das hat schon kurz wehgetan, aber war dann nochmal ein Grund mehr, in meine Comedy reinzugehen und das zu machen. Und seitdem, ich habe keinen Tag bereut, und mir geht's schon auch persönlich einfach viel besser, weil ich bin jetzt nicht der größte Comedian, und es ist auch eine Kunstform, man hat auch wieder Selbstzweifel, man fühlt sich immer irgendwie, ich glaube, egal was man macht in so einem künstlerischen Bereich, man fühlt sich immer ab und zu wie so ein Imposter, ne? Du fühlst dich immer so, oh, ich gehöre hier noch nicht so hin wie
alle. Aber es ist ja auch wie Upcoming, was du da jetzt gerade hast, ne?
Genau,
also,
ich glaub,
das
ist
ja
normal.
Schon mal ein guter Start so.
Genau, es ist normal, man ist glaube ich, gerade wenn man so Kunst macht, immer an dem Punkt, wo man sagt, oh, ich könnte besser sein, könnte mehr gehen. Man vergleicht sich irgendwie automatisch, und das ist was, wo man irgendwie, das muss man im Kopf behalten, man muss das irgendwie für sich irgendwie gut versuchen abzutrennen. trotzdem geht es mir so viel besser seitdem, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann das noch und modeln und so, ne, ich bin ja jetzt nicht, mein Äußeres hat sich jetzt nicht groß verändert, ja. Aber zu wissen, ich mache was, indem ich stetig besser werde, indem ich auch noch besser werden kann, auch wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt noch nicht der beste Comedian, oder es gibt noch viele Sachen, Skills, so Crowdwork, das ist so Königsdisziplin, da würde ich mich gerne noch weiter verbessern, meine Writing-Skills, aber ich kann das, ich habe Zeit, ich kann besser werden, ja, da drin und ich entwickle mich weiter. Dieses Gefühl ist halt neu, so seit 2 Jahren und das tut doch geil. Einfach total gut und es ist echt sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube auch mein Datingleben und sowas hat sich dadurch schon verändert.
Das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage gewesen, ja. So, weil du hast jetzt gerade total viel erzählt. Was passieren da, also finden da Frauen ihren Platz drinne so oder wie handhabst du das?
Also ich war jetzt schon...
Oder wie hast du es gehandhabt, besser gesagt?
Ich war jetzt schon länger irgendwie schon fest liiert, aber ich bin jetzt auch wieder Single. Ich glaube, also es hat sich schon verändert als überhaupt im Vergleich zu Modeln, ne? Mhm. Weil Modeln einfach schnelllebig ist. Du bist ständig, vor allem auch in anderen Ländern, so, du lernst andere Models auf Jobs kennen, mhm, und sonstiges. Die meisten sind beziehungsunfähig, alles geht irgendwie schnell, alles ist oberflächlich.
Ja.
Also der Lifestyle hat sich da schon ganz, ganz deutlich verändert. Auch jetzt, ich bin jetzt so...
Aber es ist so normal, weil ich finde das gerade total interessant mit diesem Modell. Ist es so normal, dass man dann eher so untereinander irgendwie miteinander...
Schon.
Also, wir sehen alle geil aus, wir sind alle gut aussehen, also wir haben es alle das schon, Game so.
So ungefähr läuft die Bubble gerade, ja? Also schon viel. Also das Gefühl hatte ich schon viel, gerade bei Modeln, dass dann so andere Models daten oder auch gerade weibliche Models dann schon sind, okay. Ich glaube, es gibt schon so einen Trend, ne, dass gerade so auch bei Modeln oder dass Girls jetzt quasi Dudes daten wollen, die quasi unter ihrem...
Das ist total funny, wollte ich gerade sagen, so, weil das war ja eigentlich, also es war letzte Folge bei uns Thema, so, das nennen wir so Shrek-Dating. Ja,
Shrek-Dating, kommt ja. Das von Shrek?
Ja, wegen Fiona und Shrek. Das
ist so reckless, Digga.
Ist auch crazy, dass Boys dann so als Shrek bezeichnet werden, ja, aber das, ne, war jetzt auch das, weil ich
auch
mich gefragt
Teil
hätte.
Auf Teil 2 wird sie ja selbst zum Ober, ja, also safe. Was ist die Message? So, du.
Frauen werden hässlich, hin? Wenn ja. Sie hässliche Typen
sind. Ja, wo geht's hin? Aber ich check das Prinzip. Okay, der Gedanke ist quasi, ich date jemanden, der so aus meiner Sicht, ne, würde ich jetzt immer so definieren, aus meiner
auch
Sicht.
Auch schon gesellschaftlich.
So, ja, ich check.
Ja, ja, kannst check. Du nicht schön reden, ja, okay. Das ist auch schon gesellschaftlich so.
Ich wollte es noch verhaken. Okay, also Girls daten hässliche Dudes, ja. Damit sie sich quasi mehr confident fühlen, sich sicher sind, dass die Person eben mehr oder den
nichts.
Nötigen Respekt erfüllt. Ja. Weil, boah, ist eine steile These. Ich check, woher das kommt. Ich sag, Dudes können trotzdem Schweine sein.
Ja, also, ja, 100%.
Und ich glaube, es tut dann doppelt so weh, wenn dich irgendwie ein Dude betrügt, wo du den...
Ja, du spielst halt mit dem Feuer
halt
so.
100% das Gefühl hast, dass er quasi eigentlich weit unter dir steht.
Aber
so.
Du gibst ihm ja ultra den Ego-Push, so,
genau,
weil der
du
läuft so
ihm
durch
halt unter den Ego-Push. Ja. Und Dudes verstehen, ich glaube, also, ne, es gibt schon der eine oder andere, der dann denkt, nee, ich kann jetzt alles schaffen.
Ja, ja.
Aber jetzt geht's nur noch nach
oben.
Ich
hab die eine, dann kann ich die nächste, dann geht da nach oben, ja, safe, 100%.
Scheiße. Ich glaub,
boah, wenn du dann betrogen
These.
Wirst, ist schon...
Das, was ich meine,
das muss,
ne?
Das muss richtig wehtun. Dann, also es tut so schon weh, aber da muss es richtig wehtun.
Das ist eine risky Sache, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich so verfahren würde. Also... Aber
ich nicht, date einfach jemanden in deiner Klasse und wenn es ein bisschen
jemanden,
drüber
gefällt,
ist, ist es noch besser,
ne?
Am Ende,
also,
so.
Ich muss auch sagen, ich glaube, das letzte Mal, wo mein Herz so richtig gebrochen war, so außerhalb auch von beziehungstechnisch, wo ich so wirklich gemerkt habe, ich bin richtig verknallt in jemanden, war schon auch jemand, wo ich jetzt gesagt habe, gut, das ist sonst überhaupt nicht, also die war überhaupt nicht mein Typ eigentlich. Mhm. Oder so, auch wenn ich jetzt nicht so direkt einen Typen habe, aber so, das war eigentlich so sonst... Aber das war einfach.
Die hat
mich
einfach abgeholt.
Die hat mich einfach abgeholt. Character, Confidence, sonstiges hat mich abgeholt. Und dann, wenn das dann nicht klappt oder dann die Person sagt, nee, ich bin eigentlich gar nicht into it so wie du oder gar nicht bereit für sowas, da war ich dann echt so, aua, aua. Aber es war auch interessant zu merken, okay, dein Herz oder deine Gefühlswelt
ist
einfach nicht davon abhängig, wie, genau, du bist noch voll in der Lage und es ist nicht davon abhängig, wie jemand aussieht oder sowas oder ob dir jemand einen Korb gibt oder nicht, dass du deswegen irgendwie immer so, ne, es ist nicht immer nur ein Ego, was verletzt
ist. Aber hat's dein Ego fertig gemacht, wenn du so, weil du warst dann in einer Branche unterwegs, wo so voll viel Aussehen war und wenn es dann so, also, wenn du dann so gekorbt wurdest, hast du es dann so schnell auf dein Aussehen reduziert oder hast du es auf deinen Charakter? Also wie war das bei dir dann?
Also bei ihr eben habe ich dann doch, habe ich meinen Charakter einfach viel in Frage gestellt. Ja, weil okay. Ich war so, okay,
weil es zwischen euch keine Rolle gespielt hat, genau, mit dem Aussehen.
Genau,
so mäßig,
weil das,
okay,
Aussehen anscheinend gar keine Rolle gespielt hat. Aber es hat mich irgendwie so gesund auch wieder in meine Schranken gewiesen, ja, in irgendeiner Hinsicht. Also ich war schon in dem Moment, weiß ich noch, so locker einen Monat irgendwie so heartbroken, aber gleichzeitig auch irgendwie...
Hat sich was verändert einfach.
Ja, es war auch einfach ein interessantes Gefühl, so auf der Seite zu sein.
Hattest du irgendwie so einen Höhenflug, was davor, was das so angeht? Also hat man sich da so sehr sicher gefühlt?
Ich glaube, sicher gefühlt. Ja. Kein Höhenflug, aber sicher gefühlt. Und ich glaube, es waren davor einfach so die zwei Situationships oder auch
war einfach
die
easy
eine
Game
Beziehung
so
davor, irgendwie in Kopenhagen, und die Situationships davor, war dann eher ich, der das beendet hatte oder irgendwie, wo das dann ausgelaufen ist. Und das hat mich nicht so getroffen und das ist ja auch kein gutes Gefühl. Man fühlt sich ja meistens mindestens genauso mies oder mieser, wenn man weiß, man hat jemanden verletzt,
ja,
wie wenn man selber verletzt
Hoffentlich
wurde.
Hoffentlich fühlen, glaub, sich die Leute so.
Ja, fühlt euch schlecht. Ist nicht okay. Ne, aber
guck nicht.
Fühlt euch schlecht. Schäm dich. Nee, man muss ja auch ehrlich sein, man muss zu sich stehen, mit jemandem zusammen zu sein oder weiter zu daten, einfach nur aus Mitleid, ist auch Quatsch,
ja,
und
ja,
total bescheuert. Aber gerade wenn man weiß, man hat es schon unnötig länger gezogen oder man hätte schon früher für sich wissen können, okay, das geht nicht weiter.
Ja, schon
man hat es einfach nur genossen oder weitergelebt, weil man es selber irgendwie noch nicht bereit war zu beenden.
Ja.
Aber du weißt, du manövrierst hier jemanden anderen immer tiefer in irgendwie so eine emotionale Lage rein. Dann ist halt nicht cool. Aber es ist, glaube ich, alles menschlich und man muss halt irgendwie versuchen, sollte irgendwie dann irgendwann auf eine ehrliche und faire Art und Weise die Reißleine zu ziehen. Aber also... Ich habe das Gefühl, also...
Okay, du bist dann, du bist raus aus Modeln gegangen, so. Hast da gemerkt, okay, Charakter ist mir auch wichtig, so. Wie lief das?
Ja,
wie doch, lief
ja
das dann so ab, wenn mit so Comedy? Ich keine Ahnung, ich stelle mir die ganze Zeit so die Frage, so, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich daten würde, ich weiß nicht, ob ich so den Anspruch hätte, dass du mich so die ganze Zeit zum Lachen bringst, so, weißt du, wie ich meine?
Nee, aber, also ich glaube, Girls, die ich seitdem gedatet, es ist eher andersrum, dass man...
Die wollen
also,
dich gar nicht hören.
Nee, die, genau, also nicht unbedingt gar nicht hören, aber sie, also, wenn sie dich jetzt nicht gerade über Comedy kennengelernt haben oder das schon kennen, dann ist es eher so ein Ding von wegen, boah, cringe, oder so, eher so, boah, ich hoffe, dass er lustig ist. Also ich glaube, die Sorge, dass du Comedian bist,
ja,
und dann nicht witzig ist oder die dich nicht witzig finden, ist viel höher, als dass sie sagen, boah, ich find's sexy, wenn er mich zum Lachen bringen
kann. Aber bist du da so under pressure? Weil wir das ja so deine Passion so...
Naja, das Ding ist halt, dadurch, dass jetzt in den 2 Jahren Comedy einfach immer gut lief und so und auf der Bühne zumindest gut, ja, läuft, ne? Also wenn mich jetzt außerhalb jemand fragt, hey, mach mal einen Witz und so, dann mache ich das einfach nicht, weil ich lasse mir das nicht so nehmen, ne? Weil wenn es dann nicht klappt, dann stehe ich da wie so ein Vollidiot. So, nee, das war.
Hast du dieses Mark Forster-Interview bei Take Me Späti gesehen? Meinte auch so, von,
ja,
wegen so,
ja,
sei mal witzig. Und dann hat er so den übelsten, wacken Witz so
gemacht,
ne?
Ja,
das,
ja,
geht,
ja,
auch
ja,
so gar,
ja,
nicht an. So.
Das ist, was ich meine. Ja. Nee, ich mache da gar nicht, nee, erst, nee, mit. So, das ist so. Nee. Auch zu oft gemacht und richtig gescheitert. Auch so. Also, das ist wirklich, nee, da bin ich raus. Aber, also ich hatte es öfter oder irgendwie 1-2 Mal jetzt schon erlebt, dass ich quasi jemanden kennengelernt habe und so und die dann irgendwie nach Wochen oder Monaten irgendwann doch mal bei einer Comedy-Show war und war so, boah, ich war so erleichtert. So,
boah, die sind
egal,
aber auch
ob,
unter Druck,
ob du
so,
dann,
ne,
lustig bist,
ja, ja,
oder nicht, aber zumindest zu sehen, dass das funktioniert,
ja,
und dass du nicht irgendwie so ein aufgeblasener Vollidiot bist,
ja, ja,
den dann die Leute gar nicht lustig finden oder die Person nicht lustig findet oder dann irgendwie wirklich nur so Quatsch, ne?
Aber gibt's so einen Stereotypen so, weil du jetzt gerade so meinst, so ein aufgeblasener so,
ja,
gibt's so einen Stereotyp?
Deutscher Stereotyp Comedy ist Mario Barth, ne? Und wenn,
und da kriegen die Leute,
ich glaub,
Angst.
Die Leute, also gerade Girls in unserer Generation,
ja, ja,
haben, glaube ich, einen harten Ick, wenn dann da jemand kommt,
ja,
und dann,
okay,
sich voll ein auf, keine Ahnung, nur Comedy über sein Datingleben macht oder dann nur über seine Ex-Frau, Freundin herzieht oder halt einfach allgemein über Frauenbilder irgendwie,
ja,
dann,
ja,
so Witze macht. Ich glaube, das ist so,
checke,
das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was man machen könnte, kann.
Sitzt so die Frau da und dann rantet so voll die Hochzeit weg und so.
Ja,
so,
genau, sowas. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, so Küchenwitze oder so ein,
ja,
Scheiß halt so. Das ist,
Aber war kein Thema, also hattest du bisher jetzt noch nicht so Komplikationen da irgendwie, dass da jemand gegen deinen...
Nö, ich glaube, ich habe einmal, dass jemand halt gesagt hat, ich kann mit deutscher Comedy nichts anfangen und ich will das gar nicht sehen, was du machst.
Wie bist du damit umgegangen?
Ist ja auch okay.
Ist auch fein, ne?
Ja, das ist ja fein, solange man sich dann im Alltag versteht und so, ist das ja dann voll in Ordnung. ich glaube, das ist schon auch das Wichtigste, dass eine Person eh ihr eigenes Ding hat. So, wenn man dann irgendwie so seine eigene Karriere macht, dann jemanden zu haben, der da entweder halt voll drin ist und Lust hat, sich mit dir dann da irgendwie reinzufuchsen oder halt einfach... Ne,
aber so, würdest du dir schon wünschen eher so, dass eine Person sich so supportet und auch so bei den Acts so mit dabei ist? Oder... Weil das ist ja auch voll stressig, wenn du auf Tour bist, du bist ja die ganze Zeit unterwegs so und dann...
Voll, das ist, glaube ich, wichtig, dass die Person, also ist immer schön, glaube ich, wenn man einen Partner hat, der dann auch mitkommen kann so oder Lust hat mitzukommen. Ist, ne? Genau, aber halt, ne, man muss halt auch wissen, wenn du dann auf der Comedy-Show bist, gerade wenn es größer wird oder dann jetzt die Solo-Show, ich habe jetzt so ein, zwei Mal so Solos gespielt, bis jetzt nur Tryouts. Nächstes Jahr ist dann die Tour, aber dann machst du halt 80 Minuten am Abend Comedy, du füllst den Abend selber, ich bin so irgendwie 35 Minuten, irgendwie 10 Minuten Opener, dann ist Viertelstunde Pause und dann machst du nochmal 45 Minuten am Stück, da stehst du schon unter Druck, einfach weil du weißt, also gerade bei der ersten Tour jetzt bei mir, du weißt, die Leute sind nur wegen dir da, du weißt, wenn es ein schlechter Abend ist, dann ist es ein schlechter Abend, da kommt niemand anderes mehr, der den noch rettet oder so, nicht wie bei einer Mixed-Show, wo du dann das zum Beispiel, oder bei einem Open Mic, wie wir vorhin gesagt haben, ne, da sind dann 3-4 Leute, die sind, haben jetzt nicht so eine gute Nummer und du weißt, okay, ich kann das jetzt nochmal deutlich besser machen oder so. Oder wenn du halt eine schlechte Show hast oder da sitzen nur 2 Leute, dann sind das 10 Minuten. Da hast du halt 10 Minuten eine schlechte Zeit, mein Gott. So, aber 80 Minuten und du merkst in den ersten 15 Minuten, es läuft nicht, was machst du dann? Also ich, da werde ich, glaube ich, nervös und unter Druck und dann bräuchte ich schon jemanden, wenn die Person mitkommt, die das weiß, die dann sagt, okay, hey, mach du mal dein Ding, ich gehe zurück, ich setze mich an meinen Laptop oder keine Ahnung, ich brauche das hier nicht oder mich juckt das nicht und ich kann das irgendwie für dich aufnehmen.
Aber es ist dann schon ein gutes Gefühl, wenn man eigentlich so ins Hotel kommt und dann ist da schon so die Partnerin, die auf einen wartet, so, ne, oder?
Das ist natürlich cool.
Ja, okay, das war das, was ich hören wollte.
Nee, voll, doch.
Okay.
Das ist, ja, ich glaube, es ist so eine Balance, ne? Ich glaube, die Person sollte ihr eigenes Ding haben, also zum Wohle, glaube ich, von jeder Beziehung ist es wichtig, dass irgendwie beide Partner ihre eigenen Sachen haben, keine Ahnung, eigene Hobbys, eigene Vorlieben, eigene Freunde, irgendwie so. Gleichzeitig ist es natürlich schön, wenn du jemanden hast, der auch mal mitkommen kann oder der sich zumindest für das interessiert, für was du brennst, weil es ja dann doch nicht nur so ein Bürojob ist. Ja. Da gehört schon viel dazu. Aber ja, ich glaube, gerade so Beziehungssachen sind, das ist auch sowas, was sich ändert bei mir immer mehr.
Und du bist jetzt gerade Single, ne?
Ich bin gerade Single, genau. Und ich bin schon so, ach, ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, gerade in den 20ern ändert sich vieles so in Bezug auf Dating.
Bei mir ändert sich auch unfassbar
viel. Weil was einem wichtig ist, worauf man achtet. Man denkt ja dann doch irgendwann immer mehr so an Familie oder daran so.
Ja, wir sind 27, so langsam macht man sich schon ein bisschen Gedanken so, ne? Also ja, auf die 30 klar. So.
Ja, jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe so karrieremäßig was gefunden, womit
du stable bist,
genau,
einfach so.
Genau, wo ich stable bin oder wo ich weiß, okay, da das läuft jetzt, da will ich nicht, dass ich jetzt da bin, wo ich sein will, aber ich weiß, was ich machen will, ne? Und das ist ja schon so ein Ding, man ist ja schon so, okay, bevor man über Kinder nachdenkt, wirst du ja zumindest wissen, welchen Beruf du dann ausüben wirst. So.
Ja, ja, 100%. Was ist so das Geld, was reinkommt,
genau,
um die Kinder
wo
auch
oder
zu
wie kommt
also
das Geld, genau, so. Und jetzt, wo der Step getan ist, bin ich schon so, okay, ich könnte mir zum Beispiel voll vorstellen, dann irgendwann wieder zurück nach München zu ziehen, weil jetzt...
Ah, krass.
Ja, weil München...
Aber du bist ja jetzt nicht ortsgebunden, ne? Du kannst jetzt rein theoretisch irgendwo family-mäßig sein und dann...
Wohnen, genau. So, und dann immer so 3 Monate pro Jahr auf Tour gehen und den Rest irgendwie zu Hause und schreiben und so. Ich glaube, seitdem ich 16 bin, habe ich schon immer gesagt, ich will Hausmann werden. Das war schon immer
der Plan. Ich finde das auch total geil.
Das hat Endswag.
Voll entspannt. Ich werde auch so ein richtiger deutscher Papa sein. Ich weiß nicht, wenn du so Videos gesehen hast, wenn die so gerade so Geburt reinkommen, dann haben die so ihre Trainees an, haben so lange Tennissocken an, eine kurze Hose, so eine Bauchtasche und so ein Poloshirt.
Yeah.
Und so, du hast gesagt,
und
Papa
so
kommen soll kommen. Ja, ja, genau.
Mit dabei.
Ja. So. Sehe ich mich komplett
ja,
drin.
Ja, safe.
Finde ich total geil.
Ja, das ist genau mein Film auch. Das ist schon was.
Hast du so Angst? Also, ich frage mich das, also ich habe mich das gefragt. Bis jetzt vor kurzem, ich bin glücklicherweise jetzt in einer Beziehung, endlich.
Ja?
Seit anderthalb Monaten jetzt.
Okay, oh nice.
Ja, ich
das
bin
schön.
Noch sehr frisch drin.
Ich wollte sagen, ihr seid noch Full Honeymoon-Phase.
Ja,
ne?
Aber ich glaube, dass sie nicht weggeht.
Okay.
Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Das ist immer lustig.
Also wenn das weggeht, das würde keinen Sinn machen. So.
Okay, krass. Ja, okay, das ist aber schön. Aber
ich,
so
bin total, ich bin 100% sicher.
Locked in.
Da weiß auch jeder... Da nice. Führt kein Weg mehr dran vorbei. Genau. So, es war die Entscheidung. Ich habe jetzt lange gewartet. So, und
okay, ihr kennt euch auf jeden Fall schon länger. Ihr habt
nein.
Schon... Oh, okay. Ich suche irgendwo so dieses. Nee, man muss schon die 3 Monate klocken, dann muss man 1 Jahr klocken und danach kann man sagen, dass es safe ist. Ja? Aber ja, das ist, da habe ich schon, das ist, glaube ich, eine feste Meinung bei mir. So.
Krass.
Weil ich, also, ne, ich. Also, ich glaube, du hättest mich in jeder Beziehung fragen können. Die ersten 1,5 Monate war ich schon auch so.
Also, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 3 Monaten.
Okay.
Und ja. Ich muss sagen, ich habe relativ schnell, und ich bin jemand, der so unfassbar vorsichtig mit so Begrifflichkeiten wie ich liebe dich umgeht und sowas. Mhm. Also, ich habe da voll das Thema mit.
Ja.
Und ich habe die Frau gesehen und ich war so, das ist die Frau.
Okay.
Ich habe mich noch nicht mal mit der getroffen und ich meinte schon zu den Jungs, die haben so FaceTime, also ich habe mit ihr immer so bei FaceTime telefoniert, ja. Ich meinte zu meinen Jungs schon, das ist meine Frau. Also ich bin zu 100.000% committed. Egal was kommt so. Also da müsste, ich sag so, es müsste jetzt was so krass Vertrauensbruchmäßiges kommen. So, okay. Weißt du, ich meine, dass ich hintergangen werde.
Ja,
alles andere, wir haben über alle Themen geredet. Ich weiß genau, wie dieser Mensch tickt. Also wir haben sehr viel Zeit auch miteinander verbracht jetzt so.
Oh, das ist schön eigentlich.
So,
das ist
schon kritische perfekt. Phasen gehabt, schon sehr schöne Phasen gehabt, schon langweilige Phasen gehabt. Also keine langweiligen Phasen, Schatz, alles war super so, aber
weißt du,
so diese ruhigen Momente so.
Hast du das Gefühl, sie hat bei dir dieses Tracking betrieben oder seid ihr so?
Wie meinst du?
Ja, weißt du, weil du meinst, du hast sie gesehen und sie war für dich schon so, ne? Das klang jetzt so, als wärst du sagen, die ist out of
my
league.
Meine Frau
könnte,
schon sagen,
alles.
Ist so ein bisschen auch schon schöner als ich, so auf jeden Fall. Ist die schönste Frau auf der Welt, was soll
okay,
ich sagen?
Ja, yeah, nice. Good call. Clever.
aber so, bevor ich das hatte, war so ganz kurz, und das frage ich mich halt, weil bei dir ist es, glaube ich, nochmal aktiver. Ich mache Social Media und da sind auch viele Leute, die es sehen, so, aber man sieht die Menschen nicht.
Ja.
Dich sehen die Menschen aktiv direkt, in Persona auf der Bühne.
Live-Feedback.
Ja, erstens Live-Feedback, darum geht's gar nicht. Das stelle ich mir total schrecklich vor, wenn die wirklich dich einfach sowieso jetzt in Frankfurt angucken und du weißt, ich habe gerade verkackt.
Ja.
Aber so, wenn du jetzt eine Person kennenlernst, ist das so irgendwie in deinem Kopf so, weil du hast früher Model gemacht, alles war so dein Aussehen, jetzt bist du so auf der Bühne und hast so voll viel Charakter, den du mit reinbringst, du erzählst ja wirklich alles so aus deinem Leben, so, das funktioniert ja nur, weil du darin involviert, also du bist offensichtlich lustig so, aber du musst es authentisch rüberbringen, so. So, dass du da so Angst hast, dass die Leute so wegen deinem, weil du auf der Bühne stehst und dieses, es ist ja ein gewisses Prestige, so eine Berühmtheit zu sein, so weißt du, so Fangirl-mäßig da jemanden abkriegen könntest. Machst du dir Gedanken oder wie sieht das aus?
Langsam, ne? Also ich habe mich jetzt noch nie so gesehen, als wäre ich jetzt so erfolgreich, dass ich schon so Fan-Leute habe. Aber ich merke es jetzt so in den letzten Monaten oder so, dass ich so, also, ich werde immer öfter auf der Straße erkannt und so, immer noch meistens verwechselt. Meistens denken Leute, ich bin dieser TikTok-Tänzer, Noel, wenn ich den Afro auskämme und so, der kommt auch aus München. Ich kenne Noel auch, also peace, ist alles gut. Aber es ist schon noch oft so. Ich bin auch so, also Leute, ne, weil ich bin schon auf TikTok vertreten, mittlerweile halt auch, ich habe früher auch schon so Lifestyle-Kram gemacht. Mhm. So, meine Mitbewohnerin ist eben full TikTokerin.
Ja.
Und ich bin aber selber mittlerweile nur noch mit Comedy auf TikTok. Das heißt, wenn jetzt Leute zu mir kommen auf der Straße, was schon echt so einmal, zweimal die Woche so vorkommt, und dann kommen die und sind so, hey, machst du nicht TikTok? Dann bin ich halt ganz vorsichtig mittlerweile.
Ja,
ich bin
okay.
So, yeah, warum? Nicht wirklich? Und ich so, und dann kommt echt oft so, hey, nein, du machst doch Comedy und so. Da freut man sich richtig. Aber es kommt mindestens genauso oft. Bist du nicht dieser Tänzer, der so? Und das ist halt echt bitter, weil ich, wie gesagt, ich bin echt, ich habe kein Taktgefühl. Das tut schon weh, dann mit so TikTok-Tänzer verwechselt zu werden. Ich habe mir auch fest vorgenommen, dem Nächsten, der mich damit verwechselt, sage ich, ja, wollen wir Video machen? Dann nehme ich dieses Handy, wo ich so, und dann laufe ich einfach mit dem Handy weg.
Vorne,
das ist deine Lektion jetzt. Verwechsel nicht Leute
Hört
auf der
auf,
Straße.
Auf mich voll zu labern.
Nee, aber doch, es fängt schon an. Ich hatte letztens auch eine lange Diskussion mit einer Freundin darüber, die auch irgendwie eben so als irgendwie auch in so einer Kunst, also so als DJ ist, und dann auch immer darum geht, dass halt, wenn Dudes quasi so berühmte, erfolgreiche DJs oder was auch immer dann, ne, ob es Rapper ist, dann so, wenn du dann halt so einen Fan datest, keine
die
Ahnung.
Die Fallhöhe ist ja total krass, also ist ja total immens. So.
Es ist halt krass, weil es ist schon irgendwo das Ausnutzen von einer Machtposition auf irgendeine Art und Weise. Gleichzeitig, keine Ahnung, ja, es ist schwierig. Also das, ich finde das total schwierig, weil solange man sich halt selber auch noch nicht so hoch nimmt, dass man jetzt so Fans hat, ist es, glaube ich, auch schwierig zu erkennen oder vielleicht nicht zu erkennen, aber dann so wahrzunehmen, zu sagen, nee, das ist gar kein richtiges Niveau oder so kann eigentlich keine richtige Beziehung stattfinden auf Augenhöhe, wenn das schon auf so einem Fangirl-Moment losgeht.
Kann auch scary werden.
Genau, kann scary werden, kann so... Also das ist schwierig. Das ist, glaube ich, erst was mir jetzt.
Ich wollte jetzt
so klar
auch nichts
wird,
anlocken bei dir, was noch überhaupt nicht da ist. So, ne? Ich hatte mich nur gefragt, so vielleicht findet es in deiner Realität gar nicht statt, weißt du, ich meine, so vielleicht sagst du dir einfach, okay, ich blende
ja, ich
das glaub, aus.
Es ist etwas, über das man sich dann doch unfreiwillig oder freiwillig Gedanken machen muss oder sollte. Ja. So. Ja. Weil wenn man eben gar nicht damit durch, genau, wenn man das in seine Realität gar nicht ranlässt, dann datest du halt Fans, ohne dass du es irgendwie willst oder wahrnimmst und dann. Also ich meine, das ist so ein bisschen...
Ist total awkward.
Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
Ja, ja.
Also
ja, ja.
Es ist trotzdem irgendwie verwerflich dann. Aber ja, bin ich mal gespannt. Am besten halt auch einfach so wie du irgendwie schnellstmöglich jemanden finden, wo man locked in ist.
Das
und
war
dann
das Ding.
Gar nicht mehr drüber nachdenken zu müssen. Ich glaube, das ist schon das Schönste. Aber ich glaube, gerade in Berlin heutzutage schon immer schwieriger. So.
Also meine Freundin kommt nicht aus Berlin.
Ja, siehst du.
Sie kommt aus Köln.
Ja,
ich habe hier 2 Jahre mein Datingleben durchgehabt und es war so...
Ja, wild, sagen wir.
Ich habe auch was gelernt, also ich habe auch vieles gelernt so, aber es war schon so, dass ich dann gemerkt habe, okay, also ich komme hier nicht vom Fleck.
Ja.
Weil, und das ist total, ich rede mal voll viel mit Uber-Fahrern, und er meinte auch einmal dann zu mir so,
die Therapeuten des kleinen Mannes.
Er hat sich erstmal voll darüber abgefuckt, dass jetzt hier so eine normal befahrbare Straße auf einmal eine Fahrradstraße ist.
Ja.
Und hat er so gesagt so, Ja, das wird hier mit Klimaschutz und allem drum und dran, wird das gerechtfertigt, aber wer muss jetzt hier mit dem Benziner 6-mal um den Block fahren, um an den Punkt zu kommen und so, also so übelst aufgeregt. Und meinte, davor hat er dann so gesagt, so von wegen...
Und Dating ist auch am Arsch hier.
Berlin hat zu viele Freiheiten.
Ja, ach so.
Die Menschen haben, es ist zu frei alles. Ich will jetzt nicht sagen, man soll nicht frei sein, aber Berlin ist ein bisschen zu frei und das hast du im Dating auch gemerkt.
Ja, ich glaube, das ist
Optionen,
so ein bisschen...
zu viele Optionen.
Genau, man hat so ein bisschen, Leute wollen sich nicht festlegen.
Ja.
Leute, es sind halt verschiedene Lifestyles, ne? Man merkt das, finde ich, immer wieder, gerade in unterschiedlichen Städten und so. München ist sehr konservativ gehalten in vielen Sachen. Berlin halt sehr, sehr offen und es sind halt so Trends, ne? Und Leute, ich habe das Gefühl... Das sind beide Städte, wo sehr viel pretended wird. Leute achten sehr viel auf die Wahrnehmung von anderen und wie sie von anderen wahrgenommen werden. In München genauso wie in Berlin, nur halt in zwei unterschiedliche Richtungen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, also in Berlin, genauso wie in München, Leute können genau den gleichen Lifestyle haben. Leute können von Montag bis Freitag durcharbeiten und Samstag bis Sonntag dumm feiern gehen. Und das könnte jemand in München und in Berlin genau die gleiche Woche haben. Und wenn du in Berlin jemanden fragst oder fragst, wie es ihm geht, dann wird der Berliner dir von dem krassen Wochenende erzählen und einfach dieses langweilige 9-to-5-Ding vorne auslassen. Und wenn du in München jemanden erzählst, der genau die gleiche Woche hatte, wird er dir erzählen, wie viel Cash er unter dieser Woche gemacht hat und das Wochenende auslassen. Weil es halt einfach Sachen sind, die mehr oder weniger gefragt sind. In
ja, München ist so...
Und es geht in beide Richtungen und es ist beides viel pretended. Deswegen bin ich wahrscheinlich damals eher nach Hamburg und nicht nach Köln gezogen, weil ich das gemerkt habe, Kölner sind so ehrlich und so, ne, da wird gar nicht auf dein Bild geachtet, sondern Leute sind einfach nur so...
Wie sie sind.
Und ich dachte, wenn ich da mit 18 hinziehe und ich bin so gewohnt, in nur Städten zu sein, wo ich voll darauf achte, wie ich rüberkomme, dann fliege ich da auch als Imposter auf. Und dann Köln einfach nur so, oh, das ist Freddy, der ist immer cool, der weiß immer, was er zu sagen hat. Und dann, weißt du, dann bist du so hops genommen. So, ich habe das schon gemerkt. Aber Köln hat Spaß gemacht. Köln ist halt eine coole Stadt.
Ich bin auch froh, jetzt bald wieder da zu wohnen, bin ich ehrlich. So, ich habe meine Freunde, Familie da, Freundin.
Ja.
Ist total geil. Alter, wir sprechen...
Schon eine Weile, ne?
Und soll ich euch was sagen, worauf ich besonders stolz bin, Leute? Ich habe ein Problem bei dem Podcast.
Hm.
Wir reden von dem sogenannten Abmoment. Das ist meine Herausforderung immer.
Wie du runter...
Und ich habe immer das Problem, dass der Abmoment immer sehr weit hinten platziert ist, weil wir immer so über interessante Themen sprechen.
Ja.
Und ich hatte...
Ja, ich habe es versucht, vorhin irgendwie so ein bisschen anzukündigen.
Du hast es am Anfang
halt
total schön reingebracht.
Gesagt, ne? Ich habe nur nicht Abmoment gesagt.
Es ist total fein.
Okay.
Es ist total fein, aber ich war so, als du angefangen hast zu reden, ich habe so kurz hier hinter die Kamera, ich war so... Direkt am Anfang.
Ja.
Direkt am Anfang platziert. So.
Nice. Ja, gut.
Aber
ja,
wir können gerne nochmal so zum Ende einmal nochmal so rein, weil, wie gesagt, das ist nochmal so unser übergeordnetes Segment.
Ja.
Vielleicht nochmal so ein paar Worte zu deinem Abmoment zu sagen, wie du dazu stehst und was du den Leuten da so mitgeben würdest.
Also ich glaube, mein persönlicher Abmoment war so, war diese Phase, wo ich quasi aus Hamburg, also oder aus Kopenhagen nach der Trennung quasi zurück nach Hamburg und das erste Mal wirklich in die Stadt, in der Stadt angekommen bin, wo ich hingezogen bin und eben dieses neue Dating ausprobiert habe, Comedy für mich entdeckt habe und beschlossen habe, dass ich das irgendwie ausprobieren möchte. Ich glaube, das war der Abmoment. Ich habe gemerkt dann auch irgendwie, okay, ich kriege den Abmoment nicht von mir selber irgendwie. Mhm. Ich schaff's nicht, einfach jetzt auf die Bühne zu gehen oder mich einfach zu Hause hinzusetzen und zu schreiben. Das heißt, ich habe mich irgendwie genötigt, da nach Madrid zu gehen und nochmal was Neues und mich ganz von allem abzuschotten. Und das war dann auch wieder so ein zweimonatiger Prozess. Aber das war der Abmoment, die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal raus, ich probiere was Neues. Und dann dort in Madrid war ich dann irgendwie gezwungen, das zu machen und mich dann bei der Comedy, bei dieser Schule anzumelden. Und dann, das hat alles ein Dreivierteljahr gedauert. Also ich glaube, ein Abmoment ist nicht was, was in dieser Sekunde dann, aber es ist eine Entscheidung oder ein Gedanke, den du festhältst und wo du sagst, das will ich machen. Und dann dauert das ein bisschen, bis du da hinkommst. Und das ist auch ein Prozess. Aber ich glaube, man kann es dann doch wieder zurückführen auf diesen Tag, wo ich wo ich bei dem Date war und gesagt habe, bei der Comedy-Show danach, war ich so, ey, das will ich auch machen und das will ich auch ausprobieren. Und ich glaube, ich kann es jedem ans Herz legen, egal wo man ist im Leben, ob man gerade festgefahren in einem Job oder in einem Studium ist, ob man gerade komplett lost ist, aus der Schule raus und keine Ahnung hat, wo man hingehen soll. Probiert euch aus und probiert die verrücktesten, bescheuertsten Sachen aus. Also, und habt keine Angst haben, irgendwie zu failen oder dass es irgendwie nicht so läuft, wie es auf Social Media oder irgendwo aussieht, sondern probier es erstmal für dich selber aus und dann wirst du ganz schnell merken, dass selbst wenn es überhaupt nicht deins ist oder komplett schief ist, dass es dir zumindest die Angst genommen hat, was Neues auszuprobieren.
100%.
Und ja,
ich denke, total schön gesagt.
Das ist der Abmoment.
Ich glaube, bisher hat noch keiner so schön über den Abmoment geredet wie du.
Nice, cool.
Das ist crazy.
Das ist gut.
Hast du wirklich toll gemacht. Und Leute, der junge Mann ist jetzt, wann ist Kaya Jana?
Kaya Jana geht ab September wieder los. Mhm. Genau, kann man auf die, da findet man mich quasi, da sind die ganzen Städte von ihm. Ich bin eigentlich überall dabei. Und meine Solotour geht ab 15. Dezember hier in Berlin los.
Und du kannst gerne die Leute auch noch animieren. Wir haben hier die Plattform, du kannst gerne die Leute dazu animieren, auch deine Show zu besuchen. Ich werde auf jeden Fall, ich werde mein Bestes geben, Samstag in diesem Späti-Ding dabei zu sein, weil ich finde es irre Witz. Ich habe wirklich herzhaft jetzt hier gerade gelacht. So. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass du da auf der Bühne auch mich gut abholen wirst. So.
Ich hoffe doch.
Und ja.
Ja, zum Glück daten wir nicht. Das heißt, selbst wenn du X hast, ist nicht so schlimm. Aber ja, super gerne. Also wie gesagt, ich gehe ab Ende diesen Jahres auf meine allererste Solo-Tour. Die Solo-Tour heißt Mein Tösterland, steht für Togo, Österreich und Deutschland.
Fand ich total coole Wahl, by the way.
Sorry. Genau, es geht um Kultur, es geht um Identifikation und es geht um Familienstrukturen. Und vor allem geht es darum, lustig zu sein. Deswegen kommt gerne vorbei, ich freue mich.
Krank. Geil, war ein total lustiges Gespräch. Ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, Leute, damit ist die Folge dann auch vorbei an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr Fragen an Freddy habt, schreibt ihm. Falls ihr Fragen an mich habt, ihr könnt mir auch schreiben. oder am Pickup. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Restwoche. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Kriege ich jetzt auch so einen Keks? Kann ich mir jetzt einen snacken? Ja, ich gucke die ganze Zeit an.